Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 212. Wir befinden uns nicht nur in einem Podcast, sondern auch in den Abstiegsregionen, dazu gleich mehr. Heute mit einem gemischten Team, mit dabei der Marvin.
Hallo.
Der Basti.
Gute.
Langsam, ey, ne?
Genau, und aus Köln eingeladen der überragende Herr Lost in Nippes.
Überragend.
Guten Tag. Das willst du jetzt noch mehrmals einspielen heute, oder?
Guten Tag, ich grüße euch. Ich freue mich, dabei zu sein.
Genau, wir haben gerade eben spontan beschlossen, wir reden heute nicht über Fußball, sondern nur über die Aftershow-Party.
Ach, wisst ihr was? Hört auf damit. Ich sage einfach mal so, ich will auch gleich mal mit was Positivem hier beginnen. Ne? Ich habe mir gedacht, ich habe mir jetzt gestern den ganzen Tag einen Kopf gemacht und heute auch und habe mir einfach gedacht, lass uns erstmal mit dem Positiven beginnen. Und von all dem Negativen, was ich bei dem Spiel gesehen habe, ist mir eigentlich was Positives aufgefallen und da will ich eigentlich mal Dank an Bruno Hübner sagen, denn was er wirklich geleistet hat in der Saison, sei es jetzt in der Winterpause oder sei es jetzt am Anfang der Saison, also mit zwei guten Verpflichtungen, Lukas Radetzky und auch der Rehgesel, das hilft uns zwar jetzt nicht hundertprozentig in den Punkten, ja, wir verlieren ja auch so, aber das sind zwei Verpflichtungen, die sich auch am Samstag in Köln wieder bewiesen haben und da muss ich sagen, das ist eine super Sache, also dass der Hübner da gute Arbeit geleistet hat, steht da, würde ich mal sagen, aus der Frage, aber jetzt kommen wir zum Spiel und da wird es wahrscheinlich gleich viel Negatives geben.
Wieso negativ? Alex Meyer hat ein Tor geschossen, was willst du denn da Negatives sagen? Ist doch alles gut?
Ich weiß nicht, fragen wir doch mal an Basti.
Und hiermit leiten wir einen mehrstündigen Monolog ein.
Nö, ich kann ja zu den ersten zwei Toren kann ich ja schon mal gar nicht sagen, weil der Dennis und ich köstliches alkoholfreies Kölsch gerade geholt haben. es ist 1-1, also 1-0 und das 1-1 gefallen ist. Ja, und die Tore, die ich dann gesehen habe, ja, dann passiert wahrscheinlich das, was der Marvin eben gesagt hat oder was du eben gesagt hast. Da kann ich mich eigentlich nur beschweren, weil das war ja teilweise schon dilettantisch und gut, wir sind es gewohnt, wir sind langsam, habe ich das Gefühl, sind wir auch ein bisschen abgehärtet, dass wir gar nicht mehr fassungslos sind, sondern denken, naja gut, schon wieder. Und ja, wie gesagt, wir haben in Köln die ganzen Jahre nichts geholt und wir haben auch diesmal nichts geholt und ja, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, alles Positive, was an dem Tag war, war vor und nach dem Spiel, also von daher bin schon wütender aus Köln zurückgefahren und ich war eigentlich ganz gut drauf, als ich wieder zurück war. Was aber überhaupt nicht an der Eintracht lag, aber das liegt auch daran, dass man vielleicht ein bisschen probiert, sich ein bisschen emotional von Eintracht zu lösen, weil man weiß, okay, die sind gerade hart am Struggeln und irgendwie kriegen die es gar nicht gebacken. Wir werden mit Sicherheit später noch darauf zu sprechen kommen, was alles so im Detail kaputt ist, aber weiß ich nicht. Ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin auch so ein bisschen konsterniert, denn sauer.
Also ich merke schon,
muss ich jetzt hier die Rolle übernehmen, euch ein bisschen aufzubauen, ja?
Wir bitten darum.
Ja, weil wenn ihr euch einfach mal die erste Viertelstunde anguckt, wo es ja so ein bisschen Abtasten war und wo der FC ja auch noch mit Simon Zoller gespielt hat, also eigentlich nur mit einer gelernten Sechs, mit Yannick Gerhard, da habt ihr ja wenigstens versucht, auf die Bälle zu gehen. Und ihr habt vorne versucht, Druck aufzubauen. Und dadurch ist ja auch das erste Tor entstanden. Dadurch, dass ihr Mervin Mavrai zweimal unter Druck gesetzt habt. Davor hatte der eine gute Kopfballchance, die von Timo Horn halt gehalten wird, weil er halt einfach auch ein guter Torwart ist. Ihr hattet ein paar Ecken, ich glaube 4 oder 5 Ecken in der ersten Viertelstunde.
Richtig viele.
Ja, genau, weil er halt irgendwann irgendwie sowas. Aber gerade am Anfang war es halt eine Menge an Ecken, was da rausgeholt worden ist. Und man hat ja wirklich an den ersten Minuten hat man ja gesehen, dass die Eintracht sich da nicht kampflos ergeben wird. Also jetzt kommt man ein bisschen runter. So schlimm war es auch nicht.
Nein,
bis aber zum Gegentor.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Ich denke, wir haben die ordentlich gespielt, wir haben das 1-0 gemacht und das lief akzeptabel. Ja, da waren durchaus auch einige Chancen. Und das Einzige, was mich halt dann richtig aus der Fassung gebracht hat, ist die Tatsache, wie die Eintracht aus der Fassung selbst geraten ist nach dem Gegentor. Denn da gab's jegliches Konzept, was davor vielleicht stattgefunden hat, ist aus den Rudern gelaufen. Es gab nichts mehr, es gab keinen Halt mehr. Und das ist eine Sache, da müssen wir natürlich drüber reden, denn die Art und Weise, wie die Mannschaft nur nach dem 1-1 da auseinanderfällt, das gibt mir halt ein bisschen zu denken.
Das ist aber auch genau der Punkt. Das ist doch genau das. Da ist es nur das 1-1 gefallen. Also das ist nichts, wo du sagst, jetzt ist plötzlich alles zu spät, sondern da muss man sagen, okay, scheiße, kann passieren, wenn man auswärts spielt. Aber was dann, das ist doch aber genau das Problem, was auch so ein bisschen diese Ratlosigkeit verursacht, weil du das Gefühl hast, da stimmt ja irgendwas nicht. Weil man sieht ja teilweise bei der Eintracht in Sequenzen, sage ich mal, oder ab und zu sogar eine ganze Halbzeit, dass das möglich ist. Und das ist das Rätsel, was wir haben. Es ist so, man kann nicht sagen, gut, wir sind einfach nicht so gut und wir müssen jetzt kämpfen, dass wir nicht absteigen, sondern da ist irgendwas ganz, ganz Merkwürdiges am Start, wo mir auch langsam irgendwie die Erklärungsansätze ausgehen.
Sehr guter Punkt. Ja.
Weil wir haben ja gedacht, wir hätten uns im Winter ein paar gestandene Spieler gekauft, mit Huschti zum Beispiel, wo du dann sagst, okay, genau so einem, der ist mit allen Wassern gewaschen, der ist auch wahrscheinlich auch mit Reiswasser gewaschen in China worden, der ist doch einfach, wie kann er sich anstecken lassen? Auch ein Eigner war eine Katastrophe an dem Tag. Mhm. Wie diese Spieler, die eigentlich dann dieses Korsett ein bisschen stabilisieren sollten, wie die so einbrechen können und das dann, bei der Eintracht ist ja echt kurios, dass teilweise bei manchen Spielen in der Hinrunde war es Stendera der Einzige, der irgendwie noch den Kopf oben hatte und plötzlich ist es bei uns, der wahrscheinlich ist er noch nicht genug mit dem Eintracht-Virus infiziert, Regesel, der Einzige ist teilweise, wo du denkst, okay, der hat noch keine Angst, kommt wahrscheinlich, wenn er hier lang genug bei uns ist, weil er eingeredet kriegt, dass wir eh nichts erreichen und was weiß ich, was hier alles gebabbelt wird. Und das ist aber teilweise echt schockierend, wie Stützen in der Mannschaft, angebliche Stützen, wie die einbrechen. Aber die spielen auch nicht erst seit gestern Bundesliga. Und das war so das, wo man denkt, das ist so, keine Ahnung, das ist teilweise tatsächlich unerklärlich.
Und das ist auch das Gefühl, was ich irgendwie habe, denn ich kann das mir gegenwärtig nicht anders erklären als mit einem irgendwie mentalen Problem. Ja, wir haben das ja selber schon öfter mal gesprochen, so der Eintracht-Virus, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wobei sich das aber auch schon über die vielen Jahre jetzt eigentlich zieht, dass es irgendwie, ja, ich will jetzt nicht gebetsmühlenartig hier werden, aber irgendwie ein Phlegma ist, so typisch, was irgendwie der Eintracht-DNA verwurzelt ist, dass du irgendwann dich auf ein Mittelmaß begibst und auch diese typische Träge hast und auch fast eine innere Frustration mit dir trägst, um Dinge nicht mehr umreißen zu können. Und das habe ich momentan bei der Eintracht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier ein mentales Problem vorherrscht, dass eine Blockade da ist, sobald irgendwas nicht hundertprozentig läuft.
Ja, das ist aber das.
Darf ich kurz was zu sagen?
Ja, bitte.
Das ist genau so, wie ihr beide gesagt habt. Ich kenne es halt wirklich aus der Vergangenheit vom FC. Ja. Sobald etwas nicht hundertprozentig läuft oder sobald die Mannschaft merkt, verdammt, jetzt haben wir eigentlich eine halbe Stunde das Spiel offen gehalten oder ganz gut gespielt sogar, sind vielleicht sogar in Führung gegangen und dann kommt ein kleiner Rückschlag und sofort gehen die Schultern nach unten und du merkst es an der Körperspannung, du merkst es an unsicheren Pässen über 3 Meter, dass dann so langsam von diesem verdammt eine Panik einsetzt und sich dann die Fehler summieren und summieren und summieren und irgendwann ist jedem der Kopf abgeschlagen und da laufen nur noch Hühnerhaufen durch die Gegend. So war es bei uns bis vor 3,5, 4 Jahren und leider Gottes ist dieses Spiel von der Eintracht in Köln ein Paradebeispiel dafür, wie es in der Mannschaft vom Kopf nicht stimmt. Und also von außen betrachtet. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, was der Aigner da gemacht hat auf rechts, das kannst du eigentlich so nicht bringen. Aber auch wie Hasebe im Zentrum rumdilettiert ist in der zweiten Halbzeit. Und
das
eigentlich, eigentlich nur noch durch die Gnade des Schiedsrichters auf dem Platz geblieben ist. Auch was Stendera, Fabian und Huschti da vorne versucht haben, das hat alles nicht funktioniert. Und man hat gemerkt, also ganz ehrlich, nach dem 2-1 vom FC, war das Spiel im Prinzip gelaufen.
Ja.
Da war es schon vorbei. Das merkst du natürlich auf der Tribüne, merkst es nicht, weil du halt immer noch die Angst hast, irgendwas passiert, im Zweifel Alex Meyer. Aber eigentlich war da nichts mehr. Und das ist das eigentlich Erschreckende. Du kannst ja ein Spiel 3-1 verlieren, da sagt ja keiner was gegen. Aber so krude und ohne jeden Plan. Und ich glaube, dass halt das große Problem ist nicht die körperliche Fähigkeit der Leute, Fußball zu spielen, sondern es ist halt einfach eine ganz klare Kopfsache, weil du merkst an der Körperspannung, du merkst an der Art, wie die über den Platz gehen, wie die sich bewegen, dass eigentlich keiner den Ball haben will, dass da irgendwas ganz krass nicht stimmt.
Und das ist halt, du hast es genau, aber ich finde, den Punkt, den du eben angesprochen hast, ist genau das. Du hast nicht das Gefühl, dass sie schlecht sind, sondern dass sie einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das ist so, die Eintracht hat, ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte genau diesen selben Bild im Kopf von Hasebe, wie viele Fehlpässe da im Zentrum gespielt wurden, wo Köln, Köln hätte auch 6-1 gewinnen können. Also es gab ein paar Chancen, wo dann fast auf dem leeren Tor drüber geschossen wird und wo Radetzky noch zweimal gerettet hat. Es sind unfassbare Fehlpässe passiert. Ich habe das Gefühl, die Eintracht hat kein Instrumentarium an der Hand, wo man weiß, okay, wir sind gerade ein bisschen verunsichert, aber wir haben gewisse Automatismen drin. Ich habe das Gefühl, was die Eintracht teilweise dann nach vorne spielt und wenn die Eintracht probiert, dann irgendwie aufs 2-2 zu gehen, das ist derart planlos. Das ist schon sehr, sehr kurios. Und das ist das, was mir am meisten Angst macht, weil diese Spieler reißen es dann mit ihrer mentalen Schwäche auch nicht raus, wenn die kein Korsett haben, wo die sagen, okay, daran orientieren wir uns. Weil es war teilweise in der zweiten Halbzeit, war es wirklich erschreckend. Wie du es gesagt hast, nach dem 2-1 das Ding war gelaufen, weil die Eintracht einfach nicht in der Lage war, irgendwie spielerisch für Gefahr zu sorgen.
Und ja, also es kam mir so vor, dass dann irgendwann wahrscheinlich in der Pause gesagt worden ist, der FC spielt mit einer Dreierkette, versucht über die Flügel zu gehen, Leute, versucht irgendwie über rechts lang zu gehen und den Ball irgendwie in die Mitte zu kriegen. Und das war genau das einzige Play, was die Eintracht probiert hat, über das gesamte Spiel.
Das ist ganz einfach, wenn du eine Mannschaft dann siehst, das ist, da kannst du dich auch drauf einstellen. Die Eintracht ist null variabel, die Eintracht ist gar nichts. Das ist, zieht sich ja tatsächlich schon durch die ganze Saison. Und das ist, dann braucht wirklich nur ganz, ganz wenig passieren, dass hier der Jenga-Turm einstürzt. Da muss nicht mal viel passieren. Es ist gar nicht so, dass du sagst, die Eintracht muss man niederringen, sondern die Eintracht musst du eigentlich nur umstupsen. Also du musst nur ganz kurz hingehen, die kurz anstupsen, dann sind die umgefallen.
Und das brauchst du gar nicht einstupsen, du musst nur mit dem Kopf zucken.
Genau, ein 1-1 auswärts, was das Normalste der Welt ist. Du führst auswärts 1-0, das ist das Normalste der Welt, dass es sein kann, dass du nochmal das 1-1 kriegst.
Das und dann, wie du das 1-1 bekommst, ist doch gar kein Drama. Denn du bekommst das genau individuellen Fehler.
So sieht es nämlich aus, da kann...
Ja, das 1-1 und dann ist es doch überhaupt kein Ding. Sharks, du spielst weiter. Jetzt geht's. Wir haben ja uns das erste Tor mit uns ja gut erspielt. Das 1-1 passiert. Ja, immer weiter. Und selbst das 2-1. Hier 57. Minute, liebe Leute. Was ist das Problem? Wir haben ja, so viel Zeit. Ja, selbst das 3-1 in der 72. Minute. Hallo? 18 bis 20 Minuten. Da kannst du immer noch was machen, wenn du die Intention hast, wenn du die richtige Einstellung hast. Es gibt schon so viele Spiele, die dann noch gedreht wurden. Das habe ich auch in Frankfurt gesehen, das habe ich auch bei der Eintracht gesehen. Aber dieses Spirit muss wieder her und dieses Selbstvertrauen. Und das Einzige, was ich als komisch erachte, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, woher diese mentale Destruktion im Endeffekt kommt. Denn wir haben die ersten Spiele in der Rückrunde eigentlich ordentlich gemacht. Wir haben jetzt über Stuttgart gesprochen, was sehr ärgerlich lief, aber auch da gab es gute Ansätze. Dass die Mannschaft sich in so ein solches Tief selbst hineinmanövriert, ist mir im Grunde unverständlich und genau das ist der Punkt, wo jetzt angesetzt werden muss.
Ja, aber wo willst du denn ansetzen? Also ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, das ist keine Ahnung, die Eintracht, also das Bild, was ich von Eintracht im Kopf habe, ist wie ein Betrunkener, der an einer Laterne nach der anderen sich festzuhalten probiert, aber keine einzige wirklich erreicht und dann trotzdem auf die Straße fliegt. Weil wir hatten schon so viele Ansätze, die irgendwie gesagt wurden und da ist nichts bei rumgekommen. Die Frage ist, was, ich weiß nicht, wir kommen mit Sicherheit später noch dazu und das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich will nachher noch ein paar Sachen sagen, weil es ist teilweise schon echt erschreckend, wie die Eintracht sich jetzt in dieser Zeit auch verhält, finde ich. Also es geht nicht nur darum, was auf dem Platz passiert, sondern was auch danach passiert. Was für Ausreden gesucht werden von wegen Headsets und was ich alles gehört habe. Es ist unerklärlich, was hier gerade los ist, weil, keine Ahnung, ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen, ich bin irgendwie noch nicht warm gelaufen, aber...
Hervorragend, dann hab ich eine Kleinigkeit zur Überbrückung. Ich habe nämlich heute einen recht guten Artikel, wie ich fand, auf 90min.com gelesen zu dem ganzen Thema, der die Situation, wie ich finde, in einem Absatz, den ich jetzt gerne kurz zitieren würde, wunderbar beschreibt, nämlich steht da drin: Im Prinzip ist das, was Eintracht Frankfurt da tut, lediglich eines. Das Team spielt nicht defensiv. Es steht also nicht tief. Da es jedoch auch nicht hoch steht, hat es quasi gar kein bevorzugtes System. Es macht praktisch nichts. Es ist eine Zwitterspielweise, die inhärent unentschlossen in beide Richtungen ist. Das kann, zumal gepaart mit mentaler Verunsicherung, nicht funktionieren. Nicht bei der SGE, noch irgendwo anders. Ich finde, das beschreibt das, wo wir uns gerade befinden, zu 200%.
Genau, wir befinden uns eigentlich spielerisch Nullpunkte.
Ich habe es dem Marvin und ich meine dir auch, René, am Samstagabend in gemütlicher Runde ja schon mal gesagt. Für mich als Außenstehender war am erschreckendsten am Samstag die Phase nach dem 3:1. Dieses komplette Ergeben in die Tatsache, dass man hier nichts mehr gewinnt, dass man hier nichts mehr mitnimmt. Es war für mich überhaupt nicht zu sehen, dass da ein Wille da ist, das Spiel vielleicht nochmal zu drehen. Da kamen dann ein paar hohe Bälle wieder nach außen, die von uns ja eigentlich nur mit größter Routine abgefangen worden sind. Dann wurde zweimal in die Mitte gespielt und wie der Basti das eben schon gesagt hat, wenn wir ein bisschen ein clevereres Mittelfeldmanagement gehabt hätten und zwei, drei Leute, die vielleicht gerade Füße hätten, dann hätten wir das Spiel auch 5:1 oder 6:1 gewinnen können, weil da kam einfach gar nichts mehr und das war halt echt erschreckend.
Und wenn wir mal ehrlich sind, dann hing das nicht daran, dass ihr so unglaublich stark wart, sondern dass uns einfach überhaupt nichts eingefallen ist. Denn so war mein Eindruck, das Spiel der Kölner war absolut solide. Die haben Fußball gespielt, einigermaßen, und das habt ihr einigermaßen ordentlich gemacht, aber ihr habt hier wirklich keine Bäume ausgerissen. Und wir haben uns diese Hoffnungslosigkeit komplett ergeben. Und dann fällt das Ergebnis so aus, wie es ausfällt, und wir hätten sogar noch höher verlieren können. Was aber nicht an spielerischen Glanzleistungen eurerseits lag, sondern dass ihr einfach ordentlich Bundesliga-Fußball gespielt habt.
Naja, es liegt ja aus meiner Sicht an zwei ganz großen Dingen. Zum einen, in der Vorwärtsbewegung ist unsere Abstimmung halt einfach nicht existent. Ja, also Spieler sind nicht da, wo sie sein müssten, wenn der andere versucht, krampfhaft den Ball innerhalb im Bruchteil einer Sekunde wieder loszuwerden, weil er keinen Bock hat, irgendwie die Verantwortung zu übernehmen. Und in der Rückwärtsbewegung sind wir halt einfach geistig wie körperlich zu langsam und kommen nicht hinterher.
Ja, weißt du, wir haben jetzt alles, was wir jetzt besprochen haben in den letzten paar Minuten, das ist schon ein ganz schön bunter Strauß an Problemen, die wir haben. Also wir können nicht mal sagen, das liegt da und daran, sondern es ist einfach fast alles. Es ist die Einstellung, es ist Unruhe im Umfeld, es ist die Taktik, es sind Kleinigkeiten, die im Spiel passieren können. Es ist teilweise auch Pech, muss man auch sagen. Ich hatte an dem Tag, also man muss der Eintracht zugutehalten, vielleicht ein bisschen, dass der Schiedsrichter mit Sicherheit viele, viele 50-50-Situation für Köln entschieden hat, finde ich. Also mich hat der gut, kann auch daran liegen, dass man immer so in diesem Spielmodus drin ist, dass man sich dann eh aufregt, aber ich hatte das Gefühl, dass der Schiedsrichter teilweise ziemlich unglücklich war an gewissen Stellen, was aber trotzdem nicht als Ausrede herhalten kann, weil das passiert im Fußball. Wir hatten gegen Wolfsburg auch an gewissen Stellen Glück und das, ja, weiß nicht, ob sich das überhaupt an der Saison ausgleicht, aber im Endeffekt kann man das eh nicht verhindern. Aber das kann man auch nur als Ausrede benutzen, wenn es auch nur daran liegt. Wenn du ein überragendes Spiel machst und irgendein blöder Schiedsrichter pfeift dir einen Elfmeter, der keiner ist, und du spielst 1:1, dann kannst du loslegen. Aber wenn du so, Axel es gesagt hat, nach dem 3:1 sich so verhältst und auch nach dem Spiel, als sie vor den Fans standen, wie betröppelte Hunde, so, das hat auch noch zum Wetter gepasst irgendwie. Wir hätten echt nur noch die weißen Chucks gefehlt und es ist einfach, du weißt nicht, wo in dieser Mannschaft, wie die sich präsentieren auf dem Platz und auch nach dem Spiel, auch in den Interviews und auch im Nachklang unter der Woche, wo da der Funken herkommen soll, der das Ganze hier umstößt, weil wir werden mit Sicherheit später auch nochmal über die Verantwortlichen sprechen, von denen kommt auch nichts. Im Gegenteil, das ist alles, das wirkt alles je Woche für Woche hilfloser. Wenn wir uns erinnern, wir sind einigermaßen, haben wir gesagt, wir wollen jetzt euphorisch, also hier bei uns im Podcast, euphorisch in die Rückrunde gehen und sagen, wir kriegen das, wird schon alles, und dann ging es auch einigermaßen gut. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo du sagst, ich habe gar keinen Bock aufs Spiel am Freitag, weil ich echt Schiss habe, und es könnte ein kleiner Wendepunkt sein, weil das ist nur noch ein Punkt zum Relegationsplatz. Und Hoffenheim hat sich ein bisschen spielerisch verbessert. Wenn die jetzt irgendwie eine blöde Serie starten, dann stehen wir da. Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist die Lage tatsächlich dramatisch. Also es ist tatsächlich dramatisch, weil ich nicht sehe, dass die Eintracht irgendwie auf stabile Füße kommen kann.
Also wenn du jetzt gleich zur Lage kommen willst, dann muss ich natürlich schon irgendwo beipflichten. Denn es ist ganz klar, dass die Eintracht sich... im gesamten Verein am Rande der Handlungsunfähigkeit irgendwo gezeigt.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja. Denn was de facto so ist, wir können nur mit Glück sagen, dass die Mannschaften unter uns jetzt halt auch nicht die ganze Zeit punkten. Ja, wir unterlassen das leider viel zu häufig ebenfalls. Und du hast halt momentan, du unterliegst einer gewissen Perspektivlosigkeit. Ich meine, man will jetzt nicht schon wieder die Leier fürs nächste Jahr anstimmen, aber auch da gibt's gewisse Vakanzen, die auch natürlich auch im Fortgang einfach behindern, dass wir hier eine Fortentwicklung starten können. Und wenn du jetzt einfach nur siehst, was sollen wir jetzt aktuell machen, dann kann es eigentlich nur sein, dass du wirklich, das war das, was ich vorhin gesagt habe, dass du versuchst, irgendwie an der Motivation zu schrauben, vielleicht an dem Selbstvertrauen. Ja, keine Ahnung, vielleicht muss man wirklich überlegen, ob man mal einen Mentalcoach holt. Ja, was ich ja auch immer wieder höre, ist ja, dass Alex Schur im U-Bereich immer dafür gesorgt hat, dass die Spieler zumindest top motiviert waren, dass er in Sachen Motivation gut ist, vielleicht hole ich den mal da näher ran an die Profimannschaft, lass den mal ein bisschen den Schwank aus der Eintracht-Vergangenheit erzählen. Vielleicht sind das alles Faktoren, die momentan helfen können. Da wird ja schon ein bisschen was mit der gearbeitet. Die Eintracht hat ja jetzt für die Woche komplett die Presse ausgesperrt bis zum nächsten Spiel. Das sind alles so Mechanismen. Vielleicht kann das irgendwas bewirken, ja. Aber es muss halt definitiv was getan werden, weil es ist so, wir befinden uns in einer großartigen Lethargie, denn wir haben alle die ganz große Angst, und das merkst du, vielleicht überträgt sich das halt auch auf die Spiele, dass wir am Ende nach 10 Jahren Bruchhagen genau wieder dastehen, wo wir standen, als er uns bekommen hat. Muss man sozusagen wie so ein kleines Kind. Ich wollte eigentlich sagen, als er zu uns gekommen ist.
Ja, aber das sehe ich ganz genauso wie du. Und das ist... Ich sehe trotzdem, wenn wir jetzt in der Kinderbildsprache bleiben, ich sehe jetzt keinen Erwachsenen, der mir Hoffnung verbreitet, sondern im Gegenteil. Es ist alles merkwürdiges Stückwerk, was da passiert. Wir können ja mal aufzählen, was die Maßnahmen von unserem geschätzten Trainer Armin Fee waren, die er ergriffen hat, um den Bock umzustoßen in den letzten paar Spielen. Was war das? Am Anfang haben wir probiert, auf die Esoterik-Schiene zu gehen und gelbe Trikots zu nehmen. Hat irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Dann plötzlich hat er seinen Heel-Turn gemacht und plötzlich war die Brandrede das neue Maß der Dinge. Dann hat er angefangen, Spieler zu rasieren. Dann hat er angefangen, sich von der Mannschaft zu distanzieren. Ja, wir haben vielleicht jetzt nicht genug Qualität. Also da sage ich, willkommen in den 90ern. Also Back to the Future. Marty McFly stand mit seinem DeLorean da, hat Armin Fee reingemacht und hat gesagt, komm, wir holen uns ein paar Maßnahmen. Das ist tatsächlich ein Blumenstrauß der Absurditäten. Das kann nicht wahr sein, weil auch diese ganzen, selbst wenn er sagt, er will taktische Sachen wechseln, was war das? Wir wechseln ja 45 Minuten den Dingsverteidiger. Ich lasse einen rein, den wechsle nach 45 Minuten wieder aus. So viele Sachen probiert, und ich habe vorhin das Beispiel genannt. Ich weiß bei der Eintracht gar nicht mehr, die Eintracht hat irgendwie eine Wand tapeziert, wo ein bisschen irgendwo was abgerissen ist, und du weißt irgendwo gar nicht mehr, wo du angefangen hast. Also du weißt gar nicht mehr ganz genau, wie das Gesamtbild von der Tapete ist, und machst hier noch was drauf, dann sieht die eine Seite wieder scheiße aus, dann machst du hier noch was drauf, und dann hast du irgendwann, keine Ahnung, einen Flickenteppich an der Wand, der komplett blöd aussieht. Und so ist es. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt ansetzen wollen.
Weißt du, was das Problem ist? Unter der Tapete schimmelt's.
Ja, genau. Das ist doch genau der Punkt. Und ein paar Wochen kommt der Vermieter. Beziehungsweise da kommt irgendjemand, der das kontrollieren will. Und du weißt überhaupt gar nicht mehr, was du machen sollst. Und du hast nicht mal Geld für eine simple Tapete im Thomarkt oder sonst irgendwas. Sondern du stehst dann da mit deinem Rotz an der Wand und weißt tatsächlich nicht, wie das zusammengehört. Und was willst du jetzt machen? Und ich habe das Gefühl, unser Trainer, ich weiß, ich sehe ihn auch oft kritisch und es tut mir auch leid, aber unser Trainer ist meiner Meinung nach ein Trainer, der, ich würde jetzt mal ein Wort erfinden, ich würde sagen, er ist so ein Flower. Er ist so ein Flower, wenn er irgendwie ja. Glück hat und kommt in so einen Flow rein, dann ist er da genau. sehr, sehr gut da drin, ihn zu verwalten. Also er kann ihn sehr gut steuern, er kann ihn vielleicht ein bisschen konservieren, kann an der einen oder anderen Stelle irgendwie was Lustiges einbauen, dass die Lockerheit bleibt und dass nicht die Verkrampfung eintritt. Aber er ist meiner Meinung nach, ist er kein Sanierer in dem Sinne, wenn er komplett Scheiße gebaut hat. Dass er das genau. wieder hinkriegt, weil er dann arg hilflos wirkt. Und ich finde, die Hilflosigkeit, die er auf mich ausstrahlt, kann sein, dass es auch auf die Mannschaft ausstrahlt, weil es ist für mich ein Sinnbild, was auf dem Platz passiert. Ein Sinnbild, wie er sich verhält und was er tut und wie er sich darstellt. Ein Sinnbild, was mit der Mannschaft auf dem Platz passiert. Weil wir haben nicht die Situation. Es gibt Situationen, keine Ahnung, jeder kennt es. Wenn du verliebt bist, dann scheint es so zu sein, als wenn alles von selber funktioniert. Dann weißt du auch gar nicht, warum. Du bist einfach den ganzen Tag gut gelaunt und grinst und alles läuft. Aber sobald du mal anfängst nachzudenken, und das macht die Eintracht ja teilweise zu viel gerade, läuft es nicht. Aber dann musst du trotzdem irgendwie gucken, dass du Zuversicht an den Tag legen kannst. Und das macht er für mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht ganz genau, weil das Erste, was ich von ihm gehört habe, war, dass er sich beschwert hat, dass die Schiedsrichter sich über ein Headset unterhalten. Wo ich mir denke, ja, herzlich willkommen, wie lange gibt es dieses Headset schon? 8 Jahre? 10 Jahre? Keine Ahnung, muss ich nachgucken. Aber weiß ich nicht, vielleicht sollte ja Marco Rus auch mal ein Headset aufsetzen und ihm auf Kroatisch irgendwelche Anweisungen geben, damit er es vielleicht auch versteht. Weil so wie die da rumlaufen, hat der Armin viel andere Probleme als irgendwelche Headsets. Es tut mir leid. Und er findet keinen Mittelweg einfach. Sorry, jetzt bin ich doch wieder sauer geworden, obwohl ich eigentlich irgendwie ein bisschen depressiv war die ganze Zeit. Aber er findet keinen Mittelweg. Entweder stellen wir uns komplett hinten rein oder die Abwehr ist offen wie ein Scheunentor. Kann die Eintracht nicht ganz normal spielen, der Lage entsprechend, wie es gibt da andere Mannschaften, die kriegen das doch auch gebacken. Aber bei der Eintracht weiß ich nicht. Und ich will nur ganz abschließende Frage in die Runde werfen. Ich weiß nicht, ob unser Kader wirklich schlechter ist als der von Augsburg oder Mainz, was jetzt irgendwie gesagt wurde. Das war ja die neueste Ausrede diese Woche. Die neueste Ausrede war ja tatsächlich, wir haben die Qualität unserer Spieler überschätzt. Wo wir gerade im Winter noch 5 dazugeholt haben. Was soll das denn jetzt heißen? Das heißt quasi, wir haben im Sommer Scheiß gebaut und im Winter nochmal dazu und merken das jetzt nach 4, 5 Spielen in der Rückrunde. Was ist die Quintessenz von dieser Aussage?
Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich erzürnt über dieses Maß an Ausreden, über diese ganze Scheiße, über diesen ganzen Mist, den man momentan hat. Vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, irgendwann mal nicht immer nur Ausreden zu suchen, sondern nach Lösungen auch intern zu suchen. Vielleicht auch mal wirklich den Medien mal kein Interview zu geben, einfach mal die Klappe zu halten, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was jetzt genau Sache ist. Und also Fakt ist, die Mannschaft von der Zusammenstellung würde bei 9 von 10 anderen Bundesligisten besser spielen als bei der Eintracht. Das glaube ich schon. Denn das ist, die Einzelspieler sind alle qualitativ einigermaßen Bundesliga-Niveau. Da gehe ich von aus. Und das kann mir keiner erzählen, dass wir so viel schlechter als Augsburg. Also jetzt mal wirklich, wollt ihr mich alle verarschen? Guck dir mal die Scheiße.
Ich meine, nimm doch einfach mal einen Hasebe, den ihr in der Hinrunde oft genug hinten rechts habt spielen lassen, weil da einfach gar keiner rumstand, der da Scheiße gebaut hat, der jetzt wieder ins zentrale defensive Mittelfeld rücken muss und wahrscheinlich komplett ohne Selbstbewusstsein da.
Natürlich, aber er hat doch die ganze Zeit.
Aber das ist doch
nicht seine Schuld.
Wollte ich gerade sagen, das ist aber doch den Umständen der Funktionsträger geschuldet. Da muss doch irgendeiner hingehen und sagen, pass mal auf, du bist ein guter defensiver Mittelfeldspieler, was er ja nun einfach mal war. Komm mal wieder klar, vergiss die Hinrunde, vergiss deine Fehler auf rechts, alles in Ordnung. Mach von mir aus, lässt du ihn mal 5 Bälle aufs leere Tor schießen. Einfach sowas. Aber also du kannst ihn doch nicht so rumdilettieren lassen und vor allen Dingen kannst du ihn nicht alleine lassen und dann in der 60. Minute gegen den Seferovic auszuwechseln, anstatt ihm vielleicht jemanden an die Seite zu stellen, weil ihr habt ja nur positionsgetreu oder beziehungsweise ihr habt 1:1 gewechselt. Aber wenn ihr die Zentrale in der 60. Minute, 30 Minuten sind noch zu spielen, steht 2:1 für den FC. Und es ist ganz klar, dass über eure Mitte überhaupt nichts geht. Es kommen nur lange Bälle auf die Außen. Da muss ich doch versuchen, so jemandem noch ein bisschen Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, pass auf, ich stell dir einen daneben und dann versuch dir zu zweit da irgendwie rauszukommen. Das wäre jetzt meine Küchenpsychologie. Aber so, finde ich, geht's einfach gar nicht.
Ja, ist aber auch so. Das ist auch selber mit Seferovic, hat auch das Gleiche gemacht. Er hat ihn unnötigerweise, es hätte alles intern, unnötigerweise haben wir, ist er jetzt ein bisschen abgesägt worden und kommt rein und ist bemüht, aber du siehst ganz genau, dass er auch glücklos ist. Klar, in diesem Gesamtgefüge kann er auch nichts reißen. Aber es ist doch genau das. Armin Fee hat, das haben wir nach dem dritten Spieltag, haben wir das schon gesagt. Nach dem dritten Spieltag haben wir schon gesagt, dass der Hasebe manchmal gar nicht mehr, und der Armin Fee hat ihn ja sogar, glaube ich, sogar in die Eifel, in den Urlaub geschickt, weil er plötzlich irgendwie ein bisschen Chaos war. Wenn du das doch merkst, dass so ein wichtiger Spieler, der angeblich auch einer der helleren Köpfe in unserer Mannschaft sein soll, der, keine Ahnung, in Japan irgendwelche Bücher rausbringt, wenn er schon so verunsichert ist, und ich erinnere mich an ein Spiel in Aue und in Ingolstadt, da war er auch dermaßen hektisch, aber du hast halt einfach gesehen, warum. Und man hat es selbst im Heimspiel gegen Wolfsburg gesehen, dass er die rechte Seite, wo er rechtsverteidigt, war komplett immer offen. Er kann es halt nicht spielen, ihn zieht es immer wieder in die Mitte. Aber das hat Armin Fee doch selber auch gemerkt, sonst hätte er ihn nicht damals, sage ich schon, am Anfang der Saison, auch nicht in der 45 Minute einmal ausgewechselt. Und dann, es ist nicht zu begreifen, dann macht Injovski ein paar gute Spiele sogar, wo wir denken, ja gut, das ist jetzt nicht die Ideallösung, aber dann machen wir halt mit dem die Saison zu Ende. Und dann tauscht er ihn auch wieder aus. Es sind diese Sachen, die völlig unnötig sind. Wenn du instabiles Gebilde hast und du fängst selber noch da an, ein bisschen rumzupulen, dann ist es klar, dass das Ding auseinanderbricht. Also ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine fluffige Torte backen will und habe Angst, dass die irgendwann einfällt und greife aber alles mit meinen fetten Fingern da rein, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das irgendwann nur noch Matschkram ist. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, Marvin, vielleicht hast du noch ein paar Gedanken.
Ja, ich wollte im Endeffekt noch sagen, dass ich es halt dann auch extrem negativ finde, dass dann überhaupt solche Kommentare dann später kommen, weil damit baust du dein Team halt auch nicht auf. Oder weißt du, wenn du sagst, du hast deine Mannschaft überschätzt, dann trägt das alles nicht dazu bei, dass das die Dinge hier besser funktionieren können. Deswegen sage ich, dass es einfach auch absolut sinnvoll wäre, mal in sich zu gehen. Die Eintracht ist noch nicht am Tabellenende angekommen. Wir müssen jetzt auch mal sehen, wir sind noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Du musst auch mal ein bisschen positive Stimmung hier reinbringen. Und dass die Fans natürlich negativ sind, ja, dass die sauer sind, wenn du ein schlechtes 1-3 siehst, weil ab dem 1-2 schon nichts mehr geht. Ja, das musst du akzeptieren, das musst du mitnehmen. Du bist aber
auch nach dem Spiel, sorry, also ja, was beschweren genau. Ist, die Fans haben doch, die haben die ganze Zeit, obwohl es echt hoffnungslos war, supported. Ich verstehe diese Kritik überhaupt nicht.
Und ich verstehe auch nicht, und es nervt mich auch, wenn ich überall lese, es wird sich über Internetkritik beschwert und so weiter und so fort. Meine Fresse, was ist denn mit euch los? Wir leben im 21. Jahrhundert.
Allen Dingen ist die Eintracht ein Punkt vom Relegationsplatz. Wann soll man sich denn beschweren? Wenn die Eintracht abgestiegen ist oder was? Ich hätte gern was gesagt, aber ich wollte euch nicht verärgern. Was ist denn los? Ja, genau. Was für eine Situation muss denn eintreten, wann man sich beschweren darf und wann man, sorry Marvin, lasse ich gleich wieder, aber wann darf man sich denn über einen Trainer beschweren, der hier eine einigermaßen erfolgreiche Zeit hat, obwohl, wenn man es runterbricht, vielleicht kann man auch sagen, dass es nur eine geile Hinrunde war, der uns verlässt, sagt, nee, kein Bock mehr, das ist ein bisschen unter meinem Niveau, ich habe keinen Bock mehr, Hände zu schütteln, sich quasi bildlich gesprochen eine neue Freundin sucht, mit der neuen Freundin ein paar Mal ausgeht, dann die ins Bett kriegt, die nackt aussieht und sieht, oh Gott, nackt sieht die gar nicht so gut aus. Ja gut, dann rufe ich meine Ex-Freundin wieder an und sage, vielleicht habt ihr ja Bock, es war eigentlich doch mit dir ganz cool, darf ich zurückkommen? Und obwohl er diese Nummer abgezogen hat, ist er von der kompletten Familie, vom Bruder, von den Eltern, Schwiegereltern, ist er komplett wieder normal aufgenommen worden. Normal. Die Stimmung war am Anfang der Saison positiv. Es wurde wieder mehr gelacht, alle waren froh, dass Thomas Schaaf weg war. Es war alles so, wo man denkt, gut, es gab Gerüchte, dass er sogar Vorstandsvorsitzender wird und angeblich der beste Kader und wir haben ein bisschen mehr Geld und ich bin zuversichtlich und ich will ja ein bisschen mehr träumen als der Heribert, bla 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 bla. Wenn er schon wieder aufgenommen wird von dieser Familie, obwohl er probiert hat, mit einer anderen Frau zu schlafen. Und wir nehmen ihn trotzdem wieder auf, dass er sich jetzt wundert, dass der Bruder irgendwann denkt, hier, ich hau dem gleich in die Fresse, wenn er meine Schwester weiter verarscht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und das macht mich
ich
wahnsinnig.
Liebe den Basti. Ich das liebe macht, den Basti.
Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass so getan wird, als wenn das angeblich so unruhige Umfeld. Ich will mal sehen, wann wurde denn gepfiffen? Wann wurde denn Armin rausgerufen? Gar nicht. Die Eintracht wird immer unterstützt nach dem Spiel. Da gut, aber da macht es ja nichts mehr aus. Wenn ich nach dem Spiel meinen Unmut kundtue, dann hat das mit Sicherheit keinen Einfluss aufs Spiel. Ist ja vorbei. Wann und in welcher Form darf man denn seinen Unmut äußern? Und wenn wir Rotweinbande sagen, das ist doch kein Schimpfwort. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, glaube ich trotzdem nicht, dass es so weit hergeholt ist. Und mir geht es auf den Sack, dass er einfach von den eigenen Problemen abgelenkt wird, weil ich keinen von diesen Verantwortlichen gehört habe, der mal sagt, ey, eigentlich haben wir den Fehler gemacht. Die Eintracht holt 5 Spieler in der Winterpause. Zack, Fehleingeständnis. Wir haben die Qualität der Spieler überschätzt. Zack, Fehleingeständnis. Armin Fee wechselt jede Woche irgendwas aus. Zack, Fehleingeständnis, weil wenn ich irgendwas richtig mache, brauche ich es nicht wechseln. Also, was ist denn los? Aber nein, die Headsets sind schuld, die Fans sind schuld. Ich weiß gar nicht, warum hier so eine negative Stimmung ist. Ja, dann, was sollen wir besoffen in die zweite Liga tanzen oder was? Was ist denn los mit den Leuten? Und dann, ich höre nur, und das haben wir in der Hinrunde schon gehabt, ja, ich verstehe gar nicht, wir können nur 3 Mannschaften hinter uns lassen. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, wieso die Fans das nicht akzeptieren können. Bla, bla, bla. Warum wir das nicht akzeptieren können? Weil so ein Kackverein wie Mainz am Europapokal klopft mit einem Kader, der mit Sicherheit nicht besser ist. Also, deswegen beschweren wir uns. Und nicht, weil wir frustriert sind. Wir sind überhaupt nicht frustriert. Wir haben sogar einen geilen Abend in Köln gehabt. Das ist mir da, im Endeffekt ganz ehrlich, wenn ich so einen geilen Abend mit euch habe, ich sag's ganz ehrlich, dann ist mir das Spiel nach 15 Minuten auch scheißegal. Dann ist das Einzige, was mich interessiert, wie eiskalt es war, dass wir endlich zu Renés Auto kommen und die Heizung anmachen können und Pillermann Fotze Arsch singen können. Ist mir egal. Darum geht's dann. Aber im Endeffekt regen wir uns nur hier in der Sendung auf, weil da reden wir auch darüber. Hallo? Was soll ich jetzt machen? Sollen wir jetzt über andere Sachen hier sprechen oder was? Und ich kann nicht verstehen, ich kann nicht akzeptieren, dass die Eintracht-Verantwortlichen tatsächlich so tun, als wenn die Fans Teil des Problems. Sorry, Marvin, jetzt lasse ich dich wieder. Tut mir leid.
Ich habe nichts mehr zu sagen gerade.
Ja, es heißt Otze.
Okay, sorry. Ja, textsicher war er nie.
Ja.
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, sehe ich es teilweise total anders. Ja. Also wenn wir wirklich noch mal über die Fehlthematik reden, dann muss ich sagen, dass ich das von Anfang an kritisch gesehen habe. Also jeder, der vielleicht auch mal einen Podcast eingeschaltet hat und mir mal zugehört hat, der weiß, dass ich das zum Kotzen fand, dass Armin Fee hierher gekommen ist. Das war von Anfang an die falsche Entscheidung. Und tut mir leid, ja, dass ich das jetzt hier in aller Deutlichkeit sage, ja, weil anscheinend will es auch keiner hören, aber es ist halt im Endeffekt so, dass ich das genau das gesagt habe, dass es nicht besser werden kann, dass es ein Totgeburt ist, dass wenn du einen erfolgreichen Trainer, und ich fand, er war erfolgreich bei der Eintracht, dass du jemanden, der bei einem Verein, wo er überdurchschnittlich erfolgreich war, überdurchschnittlich für das, was die Eintracht so zu leisten vermag, ja, wenn du ihn dann wiederholst, in diese Position wieder zwängst, beziehungsweise er sich zwängen lässt, dann kann das nicht funktionieren, gerade in Anbetracht der Tatsache, was da vor in Stuttgart war. Das habe ich auch im Rasenfunk gesagt. Und im Endeffekt ist, und da bin ich traurig, dass genau das jetzt wieder passiert. Du hättest einen Clean Cut gehabt, du hättest einen tollen Abschied bei der Eintracht gehabt, alles war okay, obwohl die Saison auch schon schlecht war, als er weggegangen ist. Es war alles gut, jeder hat geklatscht, ach der Armin, ja, gute Kerl, super, ach ja, da kann ich mich gern dran zurückerinnern. Und das ist eigentlich ganz cool gewesen, denn die Eintracht hatte eigentlich eine Illusion geschaffen, eine Illusion von einer positiven Saison mit Armin Fee. Und jetzt hast du diesen Fehler gemacht und selbst das wieder eingerissen. Ja, es war ganz klar, dass das genau so passiert, dass diese Saison genau in dieser Art und Weise hier stattfindet. Und ich fand's nicht geil, dass er kommt. Ich habe mich natürlich ein bisschen belabern lassen, als er seine
Laune. Fand das auch nicht geil, aber man hat sich halt ein bisschen einlullen lassen. Was ich
ja, genau, eben wollte, natürlich.
Also ich fand's
ja,
genau. Nicht geil, aber wir haben uns auch einlullen lassen, weil plötzlich angeblich die Stimmung wieder so toll war und wie coole Spieler geholt haben und die so bla bla bla, was uns da verkauft wurde. Das ist doch das. Und das ist doch diese Fallhöhe, die wir haben. Ich gebe dir komplett recht, dass du sagst, im Endeffekt hätte man das von Anfang an verhindern sollen. Aber trotzdem wurde uns wurde auf jeden Fall was anderes hier verkauft. Und plötzlich wird uns vorgeworfen, dass wir das, was vorher gesagt wurde, ernst nehmen. Also keine Ahnung. Das ist wie wenn ich dir sage, Marvin, ich gebe dir morgen 50 Euro und gebe dir aber nur 30 und beschwere mich, dass du dich beschwerst.
So, ja, ja. Und genau, und dann kann ich mir für die, wollte ich eigentlich 50 Euro, ja, und wollten halt.
Und hast du schon irgendwas geplant kaufen. Dafür zu.
Ja, genau. Natürlich, ich wollte mir eine schöne Handtasche kaufen, ja, die für 50 Euro. Ja, aber
hast du wahrscheinlich schon gekauft, dann kannst du jetzt nicht bezahlen.
Natürlich, und ich kriege jetzt alles aufs Maul, weil ich.
Ja, genau.
Und musst du jetzt halt da. Du, ja, genau. Natürlich. Und das finde ich
ist das deine Schuld, so. Genau.
Genau, und das finde ich ja sowieso die Schizophrenie.
Weil ich dann zu dir sage, ja, Marvin, ist doch klar, dass ich nur 30 Euro hatte.
Ja, genau. Und das ist ja die Schizophrenie des Ganzen. Und das mag ich halt nicht. Und das kann ich ja nicht nachvollziehen. Und da muss aber auch, das ist wirklich der Punkt, wo die Eintracht auch mal drüber nachdenken muss, was sie hier eigentlich veranstaltet. Dass sie stringent zu ihrer Meinung stehen muss. Das ist natürlich der nächste Fehler, der gemacht wird. Das ist die Diskussion, die wir eigentlich haben mit der Außenwirkung, die wir ja auch schon öfter mal thematisiert haben. Ne? Für mich ist es jetzt einfach nur schade, dass das mit Fee jetzt echt verdammt ungünstig gelaufen ist. Aber um nochmal ganz kurz das Thema für mich jetzt persönlich schon fast abzuschließen, wir sind aktuell auch alternativlos, was die Trainersache angeht. Es kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren, dass wir jetzt hier sagen, ah, wir feuern den jetzt. Denn wir haben jetzt, glaube ich, noch 13 Spiele, wenn ich das sehe. Mhm. Da geht nichts mehr. Du konntest auf dem Transfermarkt nichts mehr machen. Die Sache ist gelaufen. Das hätten wir vor Bremen lösen müssen oder nach Bremen. Trotz des Sieges haben wir das natürlich nicht gemacht. Das ist natürlich dieser typische Fehler. Du hast dich einlullen lassen. Okay, wir haben einen Sieg geholt, jetzt wird's besser. Wird halt jetzt nicht großartig besser. Aber ganz ehrlich, alle Traineroptionen, die momentan zur Verfügung stehen, die sind entweder zum Kotzen. Also, sei mal ehrlich, also, weißt du, ganz ehrlich, ja,
das stimmt, auf jeden Fall.
Die haben eine Halbwertszeit von Fronzek bei Hannover, ja, und das willst du nicht, und in Favre tut sich nicht nochmal ein Abstiegskandidat an, und alles andere ist, und Keller willst du hier auch nicht großartig sehen, du bist optionslos, und deswegen sage ich, du musst jetzt so verfahren, damit du das, was du jetzt hast, noch einigermaßen rüber retten kannst. Deswegen sage ich, ob das jetzt cool ist oder nicht, wir müssen sehen, dass wir mit Fee die Saison anständig beenden, ja. Und da müssen wir halt vielleicht Trainer holen, dann müssen wir die vielleicht nach Bad Orb zum Alterstraining schicken, keine Ahnung, dass die hier mit Senioren schwimmen machen oder sowas. Vielleicht funktioniert es dann besser, wenn sie sehen, dass die anderen auch irgendwie mit der Zeit was erreichen. Ist das Einzige.
Und was passiert, wenn die Eintracht die Klasse hält?
Dann hast du dieselbe Situation wie Hannover
mit Genau.
Geht's, du hast geht's diese dann, komische diese Scheindankbarkeit.
Genau. Genau.
Also so von wegen, am Ende müssen wir ihm noch dankbar sein, dass er das Ruder nochmal rumgerissen hat, was er selber...
Genau,
also,
und entlässt du ihn dann?
Ich habe da ein kleines Kind ins Wasser geschmissen und lass mich feiern, dass ich es rausnehme.
Nein, aber was machst du dann? Weil eigentlich das, was der Marvin gesagt hat...
Eigentlich ist ja, müssen wir ihn rausschmissen.
Das siehst du ja von außen, dass das so ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe mir nach dem Spiel die Pressekonferenz noch angeguckt, also was heißt nach dem Spiel, am späten Sonntagvormittag habe ich mir die Pressekonferenz noch angeguckt und ganz ehrlich... ihr habt es ja schon gesagt, die Situation für die Eintracht ist, es ist 5:12, wahrscheinlich 3:12. Und wie er dann da saß, das hat für mich einfach nicht ernst ausgesehen. Das hat für mich nicht so ausgesehen, als würde er jetzt sagen, wir müssen jetzt irgendwelche krassen Maßnahmen ergreifen, sondern der sagte ja, ach, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen und die Leidenschaft hat gestimmt und bla und bla und bla und bla und hat dann so 5 Minuten runtergenuschelt. Habe ich mir gedacht, das kannst du keinem anbieten nach dem Spiel. Wie krass ist das denn? Und jetzt stell dir mal vor, ihr gewinnt, ihr gewinnt jetzt gegen HSV, ihr holt noch 15 Punkte oder 18 Punkte von mir aus oder 25, ist mir komplett egal, haltet die Klasse und dann steht er da auf dem 12. Platz von mir aus oder auf dem 11. Platz und alles ist gut und dann ist die große Saisonabschlussfeier.
Dann holen wir im nächsten Winter den nächsten Huschi.
Ruft er dann Stani an oder was?
Also
oder Mirko Slomka oder was passiert
dann? Nee. Da gibt's eine Option. Es gibt eine Option, die sollten wir hier nicht vernachlässigen. Und das ist der einzige Joker, den wir noch haben. Das muss aber übrigens auch bald eingetütet werden. Und zwar ist es die Neubesetzung der Position von Heribert Bruchhagen. Und das heißt, wenn du da jemanden neu reinsetzt, kannst du im Zweifel damit argumentieren, dass wir mit ihm auch einen Neustart im Trainerbereich veranstalten wollen. Das heißt, wir werden jetzt 14. theoretisch, wenn alles akzeptabel läuft, werden wir 14. Und dann wollen wir sagen, wir wollen uns dann auch dementsprechend nochmal komplett neu verändern. Unser neuer Vorstandsvorsitzender, beziehungsweise der die Position jetzt begleitet hat, hat andere Ideen konzeptioneller Art und die will er mit einem anderen Trainer umsetzen. Das ist dieses Vehikel, was du dann eventuell hast. Und deswegen sage ich auch, musst du jetzt bald die Sache dingfest machen. Wie gesagt, meine Option weiterhin, Metzelder, ihr könnt mich dafür steinigen, könnt machen, was ihr wollt mit mir. Das ist für mich weiterhin das Mittel der Wahl und das sollten wir bald eintüten, denn von allen lustigen Kandidaten, die hier im Niemandsland der Eintracht rumschwirren, ist das, wenn er noch nicht von allen guten Geistern verlassen ist, dann wird er wahrscheinlich gar nicht zur Eintracht kommen. Aber wenn wir den noch kriegen können, dann sollten wir das jetzt bald machen, weil dann hast du die Chance, ein bisschen frische Luft hier reinzubekommen und dann hast du auch eine Möglichkeit, Fee zu sagen, war schön, aber gut jetzt.
Ja, finde ich auch. Ich finde, die Kandidaten, die du gesagt hast, da, von denen ist Metzelder tatsächlich, von den realistischen Kandidaten ist er der Beste. Weil ich würde
sagen, du wolltest doch Schmadtke haben.
Ja, eben, ich wollte Schmadtke, aber der ist ja nicht blöd. Also der Schmadtke ist ja nicht blöd und sagt, geil, da gehe ich jetzt hin. Hier, ich habe mir hier einigermaßen, der Schmadtke hat schon dieses Kölner Umfeld beruhigen können einigermaßen. Dann geht er nicht zum nächsten, wo er gerade, da muss er gerade wieder von vorne hier in Frankfurt anfangen eigentlich. Hm. Und was ich sogar auch gelesen habe, ich habe sogar irgendwo Max Eberl gelesen, wo ich mir gedacht habe, wow. Also wie viel Rotwein wollen die denn dem geben, dass er hier tatsächlich unterschreibt? Dann das ist ja juristisch dann gar nicht mehr im Promillebereich haltbar, dass er hier die Unterschrift gültig ist. Also dann
können wir auch einen
was Namen
fragen, sagen, ob er zur Eintracht geht, ja? Also
ja, genau. Was ist denn? Genau, der geht gar nicht ans Telefon. Und das ist von den Kandidaten, die wir schon im Orbit hatten, ist das nochmal, hast du recht, Marvin, ich bin nicht 100% von ihm überzeugt, aber von den Kandidaten wäre auch mein Favorit. Und wie du es gesagt hast, man könnte das dann so hinstellen zu sagen, dass er eine neue Vision hat, dass es dann, da geht ja alles einher. Und du hast es ganz am Anfang vom Podcast gesagt. Die Eintracht ist am Rande der Handlungsunfähigkeit, tatsächlich. Wir wissen weder, in welcher Liga wir spielen. Wir wissen weder, wie viel Geld wir vom Sponsor kriegen. Wir wissen weder, wer unser Vorstandsvorsitzender ist. Wir wissen weder, ob unser Trainer im Sommer noch da ist. Wir wissen, wir können keine Spieler holen. Es ist alles im Argen gerade. Wir haben keine Spielidentität. Wir haben in der Jugendarbeit keine Spielidentität. Es ist so viele Baustellen, wie wir es vorhin mit der Wand gesagt haben. Und du musst jetzt in der Saison musst du aufpassen, dass derjenige, der die Wand begutachtet, den Schimmel erstmal nicht sieht, nur dass er ihn einfach nicht sieht, damit wir sagen können, okay, das Ordnungsamt kommt erst in einem halben Jahr wieder, bis dahin müssen wir uns was für die Wand überlegen. Und selbst wenn wir die Wand runterreißen, und dann ist es die Sache mit der Wand runterreißen, ist dann, dass Metzelder sagt, okay, wir stellen uns neu auf, Armin Fee, das passt nicht, ich hole jetzt einen jungen Trainer, vielleicht auch einen ambitionierten, vielleicht sogar auch trotzdem Favre, aber nicht mit den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, sondern die Metzelder dann vielleicht in den Zukunftshimmel malen kann, unabhängig davon, ob das klappt, aber du kannst vielleicht sagen, einen neuen Trainer, der in der jetzigen Situation nicht zur Eintracht kommen würde, weil er sagen würde, nee, also das ist mir hier zu begrenzte Mittel, ist eh zu viel Chaos. Wenn man so einen Neustart macht, kann man vielleicht jemanden, ich sag fast schon, man kann vielleicht sogar jemanden verarschen und ihm irgendwelche Voraussetzungen hier vorgaukeln, die hier angeblich dann vielleicht mal ein paar Jahren sind, von wegen sonst irgendwas Genussscheine und wir wollen uns ein bisschen besser offensiver aufstellen und wir wollen irgendwie ein bisschen aggressiver im Marketing sein und die Eintracht neu aufstellen. Vielleicht kann man dann einen Trainer holen, der mal auch wieder mal 5 Jahre hier bleibt und wo wir nicht, wir sind in derselben Situation wie mit Schaf. Wir sind in derselben Situation. Mit Schaf hatten wir sogar noch mehr Punkte.
Sehe ich aber genauso. Für mich ist es auch genau der Punkt. Du musst erstmal die Illusion eines möglichen Erfolgs schaffen, um vielleicht wirklich mal Erfolg zu haben. Und genau das ist der Punkt. Und es wäre aber auch jetzt in der Kürze der Zeit, die jetzt aktuell momentan herrscht, schon wichtig. Das wäre auch jetzt, um einen Akzent zu setzen, dass wenn du jetzt bald das schon eintötest, wäre das auch jetzt ein Akzent, wir sind handlungsfähig, wir können was machen, wir haben eine Nummer verpflichtet, das ist ein Bekannter, der kann sogar vielleicht dem einen oder anderen Spieler auch mal was sagen, weil im Gegensatz zu den anderen Hampelmännern hat der auch schon mal bei Real Madrid auf dem Platz gestanden. Ob der vielleicht großartig viel gespielt hat, ist vielleicht die andere Sache. Der hat aber zumindest mal richtige Stars kennengelernt. Ja? Also, ja, da sollte man vielleicht auch mal zufrieden sein. Ne?
Der hatte vielleicht ja eine andere, der hat vielleicht echt eine andere Fußballsozialisation als, keine Ahnung, Kassenwart vom FC Gütersloh zu sein und dienstags im Öfchen zu würfeln. Das ist wirklich so, was du so, weil er auch mit von Jung und Matt, was weiß ich, wie das heißt, da auch in so einem Umfeld drin ist. Ja, was vielleicht alleine vom Netzwerk her vielleicht besser ist. Bruno Hübner hat schon ein gutes Netzwerk und Bruno Hübner würde ich auch eigentlich fast ausnehmen von der Kritik, weil ich habe
an
Bruno Hübners Arbeit habe ich nichts auszusetzen, weil meiner Meinung nach macht mit dem Budget, was wir hier haben, verpflichtet Bruno Hübner überdurchschnittliche Spieler. Der kauft einen Seferovic für 3 Millionen, der kauft einen Radetzky für 2 Millionen, der kauft einen Castanjos selbst für 2,5, der hat eigener Gold, der hat auch viel Mist geholt, das ist klar, da ist auch eine Streuung drin. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, hat er für das Geld, was er zur Verfügung hat, Armin Fee einen guten Kader hingestellt. Und bei mir hört es, also Bei mir ist der Rost in der Kette an der Stelle, wo es von Bruno Hübner zu Armin Fee geht. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der Kader besser ist, als was Armin Fee da rausholt. Definitiv, da lasse ich mir auch nichts erzählen. Und dies ist nur eine weitere Ausrede. In der Hinrunde waren es die Verletzten, ich habe es vorhin aufgezählt, gelbe Trikots, hier alles Mögliche, die angeblichen Verletzten, weil Flum sich verletzt hat oder was. Und ein Castanhos, der vorher schon aus der Mannschaft geflogen bin. Und jetzt in der Rückrunde ist es plötzlich nicht mehr die Verletzten, weil können die ja nicht sagen. Gut, jetzt sind es teilweise unglückliche Sperren wahrscheinlich. Und uns fällt jetzt hier nach dem 24. Spieltag auf oder was es jetzt ist. Die Qualität reicht vielleicht gerade gar nicht. Ah, okay, schade, dass uns das 10 Spieltage vor Schluss erst auffällt, nachdem wir im Sommer schon ein paar Spieler geholt haben und im Winter nochmal 5 und denken, es reicht immer noch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Also vielleicht sollte man dann sich mit der Situation auseinandersetzen. Weil ich stelle noch eine Frage in die Runde. Was bringt mir an diesem Spieltag, was bringt mir die Feststellung, wir haben die Qualität der Spieler überschätzt? Was? Ich kann es A nicht mehr ändern. Und B, nehme ich den doch das letzte Funken Selbstvertrauen, was sie überhaupt noch haben. Was ist, das kannst du nach der Saison sagen, eine Fehleranalyse. Intern kannst du gucken, hier, wie sortieren den und den aus, der hat es nicht gebracht. Aber was ist denn das für eine Aussage?
In der Situation, wo ich eh nichts ändern kann. Das entscheidende Wort ist hier intern. Das darfst du niemals.
Der Zeitpunkt, du kannst doch jetzt nicht mehr machen.
Aber auch nach der Saison sagst du sowas nicht zur Presse.
Natürlich machst du es auch intern. Du machst alles intern. Die Seferovic-Sache musst du auch intern machen.
Genau.
Seine Headset-Nummer kann er auch intern machen.
Vielleicht hat er sich gedacht, ich mache jetzt mal einen Sommer versuche hier mal auf den Tisch zu hauen und die Leute bei der Ehre zu packen. Nur das funktioniert bei so einer verunsicherten Mannschaft natürlich nicht. Das kannst du halt beim FC Bayern mal machen, die am 21. Spieltag 2 Spiele verloren haben oder 1. Dann kannst du halt sagen, so geht's nicht. Also das haben wir dann haben wir vielleicht die Qualität der Spieler unterschätzt. Und dann sagt der Alaba, du hast mich überhaupt nicht unterschätzt und mach im nächsten Spiel sein Riesenspiel. Aber das kannst du halt bei so einer verunsicherten Mannschaft kannst du es nicht machen.
Sommer machst du auch nur, wenn du Sommer kannst. Das kann er halt auch nicht. Ja, und das ist dann auch.
Ja, aber es hört sich halt so an, ne? als hätte er jetzt versucht, irgendwie alles, was ich bisher versucht habe, funktioniert nicht. Und jetzt zeige ich mal, ich was ich für ein harter. Was ich finde, hat auch.
Was völlig unauthentisch rüberkommt.
Das ist halt Blödsinn.
Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Wir kommen ja immer wieder auf Frehe und so weiter und so fort. Will aber auch nochmal ganz klar sagen, dass wir hier nicht die Mannschaft komplett aus der Verantwortung nehmen sollten. Denn ich erinnere an die Saison unter Schaf, wo Spieler scharf gesagt haben, hier, mein Lieber, so funktioniert dieses System nicht. Wir müssen, das waren ja wirklich, das hast du ja gemerkt, da gab es ja Gespräche unter den Spielern, lass uns das mit einer anderen Taktik probieren. Und da stelle ich mir auch die Frage, warum ist das jetzt nicht der Fall? Du hast wahrscheinlich da schon gemerkt, dass das Tischtuch zwischen Schaf und der Mannschaft einigermaßen zerschnitten war. Vielleicht musste es erst zu so einer Reaktion kommen. Das heißt, im Umkehrschluss ist wahrscheinlich das Tischtuch zwischen Fee und der Mannschaft nicht zerschnitten. Aber trotzdem müssen auch gestandene Spieler in der Lage sein, im Zweifel dem Trainer Parole zu bieten und sagen, wir müssen ein anderes Konzept hier anbieten auf dem Platz. Denn nur so funktioniert das, denn aktuell kann es nicht. Du siehst halt, es ist eine Kombination mehrerer Dinge, wo Fee natürlich viele Fehler macht, wo auch die Mannschaft Fehler macht. Und dann stehst du natürlich jetzt auf diesem Platz. Wichtig ist halt, den Umkehrschluss zu finden. Und das ist ein komplett falsches Wort für die Sache.
Ich weiß genau, was du meinst. Aber im Endeffekt, wir haben jetzt bringen zum dritten Mal dieses Tapet ins Spiel. Es ist auch im Endeffekt jetzt auch egal. Es ist auch egal, wo der Fehler beim Anfangstapezieren gemacht wurde. Es ist völlig Wurst. Weil du musst trotzdem aufpassen, dass das Ordnungsamt den Schimmel nicht sieht. Punkt. Es ist mir auch egal, ob Armin viel Schuld ist oder wer wie viel Schuld jetzt hat. Es muss, wie du es gesagt hast, es muss trotzdem jetzt eine Stimmung geschaffen werden, die positiv ist. Und da hilft es nichts, wenn jetzt plötzlich angefangen wird, ja, bla, bla, bla. Und dann, ja, keine Ahnung, die Rundschau erzählt uns jetzt, wie toll Armin Fee, dass er doch so viel ausprobiert und dann macht er doch und macht und tut. Und diese Gerüchte, dass er so ein bisschen laissez-faire ist, die würden ja gar nicht stimmen. Ja, die kommen auch nicht von ungefähr. Weil die Sache ist nämlich die, man kann uns hier auch vorwerfen, dass wir zu viel meckern und bla, bla, bla. Aber Folgendes ist ja da. Ich war auch im Bockhaus zu Gast, da war jemand aus Hamburg zu Gast, da war jemand aus Stuttgart zu Gast und die haben mir das Gleiche erzählt. Es ist einfach das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt bei dem Bild von einer Ex-Freundin bleibe, hat er mit seinen letzten 3, 4 Freundinnen dasselbe gemacht. Dann kann er sich auch nicht vor die nächste Freundin stellen und sagen, ja, was willst du denn? Da muss man auch mal irgendwie gucken, ja, wer weiß. Vielleicht ist ja da tatsächlich was dran. Es ist auch nicht schlimm, er ist ja kein schlechter Mensch. Ich will ja auch nicht, dass ihm was zustößt. Ich will einfach nur, dass er jetzt mal wenigstens, was mir bei ihm komplett sogar fehlt, ist Selbstreflexion. Ich habe von ihm nur nicht ein Wort gehört zu sagen, ja okay, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Oder da, das ist, muss ich mir ankreiden. Oder das und das mache ich. Ich nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was ich von ihm gehört habe, wie schlimm die sozialen Medien sind. Das ist das Einzige. Oder wie schlimm, ja, was jetzt...
Sind
das
sie Neuze, ja was, auch.
Ja, und kann ja sogar sein.
Weil, aber scheiß was, soziale Medien.
Also wenn ein Fußballverein tatsächlich schlecht spielt, weil wir Hansel hier sitzen und einmal die Woche uns unterhalten, dann ist es aber noch instabiler, das Gebilde, als ich jemals gedacht habe.
Gurkendieb.
Ratatata.
Ja, aber ich meine, man kann ja durchaus über die sozialen Medien
natürlich kann man, das haben wir doch auch schon gemacht. Wir haben doch auch schon, wir haben das doch genauso kritisch gesehen. Aber die Frage ist, ob man das als Grund anführen kann, dass eine Fußballmannschaft schlecht spielt.
Fußball-Bundesligist nicht belasten, ja. solange kein Fußballspieler Penisbildchen auf Twitter postet oder irgendwelche rassistische Kackscheiße irgendwie postet oder sowas, dann ist das ehrlich gesagt erstmal scheißegal. Und wenn ein Trainer in der medialen Öffentlichkeit steht und kritisiert wird dafür, dann muss ich das erstens auch nicht alles so wild nehmen. Wenn irgendwas auch im Forum steht, dann steht es im Forum, dann ist es gut. Wenn es straflich rechtlich relevant wird, kann ich mir auch überlegen, ob ich den Typ dann anzeige, wenn er mich irgendwie hängen sehen will oder sowas, was weiß ich. Aber solange das Kritik gibt's immer, und die gab's auch sonst im Stammtisch und was weiß ich, und bei Uschis Bütchenbetrieb oder was, da muss man halt mit umgehen. Und dann ist es auch gut. Und das als Argument anzuführen, ist lächerlich und ehrlich gesagt auch fürchterlich unsouverän. Und das ist auch eigentlich eine Diskursebene, auf die wir uns überhaupt gar nicht begeben sollten von der Eintracht. Das müssen sie auch nochmal lernen. Ich weiß gar nicht, warum sie sich hier einen Medienmanager hier dazugeholt haben. Also der hat anscheinend nicht so wirklich viel sinnvoll hier reingebracht. Ja. Aber gut, ich bin auch ein bisschen sauer, dass er nicht auf unsere E-Mail reagiert hat. Deswegen, ja.
Ja, aber ich finde den Vergleich. Ich meine, wir haben den Axel jetzt zu Gast und der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Also Armin Fee und Frank Buschmann, die reagieren ähnlich auf Kritik. Also es ist so, wo du denkst, man muss auch nicht alles so krass irgendwie persönlich nehmen.
Naja, also wie der Basti das gesagt hat, Kritik gab es immer und in jeder Kneipe gibt es einen Stammtisch, die alles besser wissen. Es ist halt für den Verein oder für den Betroffenen, der kritisiert wird, ist es halt durch die sozialen Medien einfacher geworden, wieder eine Ausrede zu finden oder sich wieder zu verteidigen. Weil früher hat er es halt nicht mitgekriegt, weil es halt in den geschlossenen Räumen passiert.
Ja gut, aber
dann suche ich mir die absurdesten Vorwürfe raus.
Ja, natürlich.
Und lass die Vorwürfe, die vielleicht berechtigt sind, die kümmere ich mich gar nicht, sondern geh dann auf denjenigen los, der ein bisschen entgleist ist. Also das ist ja genau.
Aber der einzige...
Es ist halt einfach eine Ausredenform.
Richtig, aber die ist doch auch absolut einfach zu entlarven, weil der einzige Unterschied ist doch im Vergleich zu früher, wo ich zwar wusste, dass die am Stammtisch was besprochen haben, aber nicht genau wusste, was sie gesagt haben, ist, dass ich jetzt lesen kann, was die sagen. Aber deswegen hat damals auch keiner gesagt, die Mannschaft spielt schlechter, weil am Wochenende der Schosch und der Hugo beim 48. Bier schlecht über uns gesprochen haben. Also das ist doch ja, an den Haaren herbeigezogen.
Nein, und die Sache ist jetzt, und jetzt kommen wir mal dazu. Klar gibt's mit Sicherheit verbale Entgleisung. Trotzdem, ich habe es vorhin schon gesagt, die Stimmung unter den Fans, die ist noch gar nicht aufgeheizt. Es gibt überhaupt keine Armin-Rausrufe ganz laut oder es gibt keine krassen Pfiffe, wo die Mannschaft beschimpft wird, wie das auch teilweise früher schon war. Die Mannschaft wird ständig unterstützt aufs Neue. Und die wurde auch in Köln, es gibt Videos in Köln, wo es 3-1 steht, wo die Eintracht-Fans teilweise mehr Stimmung als die Kölner gemacht haben, wo ich mich auch gewundert habe, da sind ein paar bisschen früh nach Hause gegangen, wahrscheinlich wegen dem schlechten Wetter, aber ist ja auch egal. Aber die Sache ist die, was würde die Eintracht denn sagen, wenn hier wirklich schlechte Stimmung wäre? Also wirklich aggressive Stimmung, dass der Trainer wirklich, keine Ahnung, dass hier 100 Ultras zum Training gehen und da irgendeine merkwürdige Scheißaktion machen und dass hier tatsächlich, keine Ahnung, der Trainer verbal angegriffen wird oder sonst irgendwas. Wo ist denn der Trainer angegriffen worden? Wo denn? Der sitzt doch jetzt tatsächlich, also jetzt mal ganz im Ernst, Jungs, wir machen uns immer einen Scherz raus, aber der sitzt doch jetzt nicht daheim, hört mir jetzt zu und denkt, ach du liebe Zeit, die Drecksau, der Busty Red, der macht mich jetzt so fertig, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch auf meinen Job konzentrieren kann, sorry. Also bitte, wo, was, der wird sogar von der Presse noch verteidigt. Der hat doch bei der Rundschau scheinbar ein bisschen schon, die sind ihm auf jeden Fall wohlgesonnen als Schaf, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, ich sehe keine, wo wird er denn angezählt? Weil im Endeffekt bei anderen Vereinen wäre es schon längst so, und Bruchhagen hat ja immer eine Hand drauf, auch der ist ja trainertreu, der hat immer eine Hand drauf, dass es nicht so schnell passiert. Aber eigentlich könnte man bei dem Spiel am Freitag schon vom Spiel reden, wo man sagt, naja gut, also wenn das irgendwie 2-3-0 verloren geht, dann könnte man zumindest drüber nachdenken, sage ich jetzt mal verharmlost, ob er noch der richtige Mann ist für dieses ganze Ding hier, was hier am Start ist.
Ja, also
ja, jetzt dreht er euch im Kreis.
Ja,
jetzt kommt, jetzt
wir reden das schon seit Wochen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, nee, aber ganz, ich sag ganz ehrlich, ich würde mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich wüsste, was zu tun ist jetzt, weil die Lage tatsächlich echt vertrackt ist irgendwie.
Okay.
Man, du kannst jetzt an der Stelle halt auch nicht viel machen.
Ich nehme den Ball jetzt gerade nochmal auf und will erstmal kurz dazu sagen, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sich die meiste Kritik daran anzündet, dass es hier wegen dem Banne, ne? Ich denke, das hängt wirklich damit zusammen, weil da gab es ja den Fähre-Ausbanner. Das habt ihr ja wahrscheinlich alle irgendwie gesehen. Ne? Ich gehe davon aus, dass sich daran die Kritik entzündet. Aber und man darf auch jetzt hier mal auch was nicht vergessen. Die Fans zahlen Geld dafür. Und wenn es nicht so läuft und wenn das Mittel der Wahl ist, um den Frust raus zu kanalisieren, dann muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch kein Drama. Ja, da gibt es noch keine Bedrohungsszenarien, da gibt es nichts. Und da muss man auch mit umgehen. Das ist unschön, aber mehr halt auch nicht. Ja, dass man überhaupt so eine Situation gekommen ist, hat man halt auch irgendwie sich selbst dazu zu schreiben. Ne? Gut.
Denke ich auch. So. Und ich denke trotzdem, dass die Eintracht-Fans, auch wenn es oft irgendwie anders dargestellt wird, aber ich finde trotzdem, dass die Eintracht-Fans ziemlich lange brauchen, bis sie sich von der Mannschaft abwenden. Also ich finde, der Support ist eigentlich trotzdem immer da. Das kannst du allein an nackten Zahlen ablesen, wie viele Leute überall auch hinfahren. Also ja, die fahren ja mit Sicherheit ist doch keiner zu Hause denkt, geil, Alter, ich gebe jetzt über 150 Euro aus, um irgendwelche Leute zu beleidigen. Nein, du willst da hin, weil du deine Mannschaft unterstützen willst, weil du eine gute Stimmung haben willst und sonst irgendwas. Also bitte, es ist, die Eintracht hat so viele Baustellen und die macht sich eine neue auf, die komplett unnötig ist, finde ich.
Genau. Aber um jetzt Axels Frage zu beantworten, doch, es gibt Lösungen und ich denke, wir haben hier schon ein paar genannt. Und das heißt, die Stimmung endlich wieder rumreißen und die kannst du am besten rumreißen, wenn du jetzt schnell mal Fakten schaffst. Ich habe es vorhin schon genannt, besetzt jetzt bald die Position des neuen Vorstandsvorsitzenden, des Nachfolgers von HP. Das kannst du relativ zeitnah machen. Peter Fischer hat selbst gesagt, er hat das Mandat, da muss er sich halt mal spurten. Aber du musst jetzt für eine positive Stimmung hier sorgen, damit du das Ruder rumreißt. Und ich glaube, nur so geht's. Ein Trainerwechsel bringt nichts. Der letzte Trainerwechsel hat uns auch überhaupt nicht ins Tal der Glückseligkeit manövriert. Da kam nämlich der Dummschwurbler Daumen. Ja, super, das hat ja auch super funktioniert. Ja? Also das bringt nichts, die Zeit ist abgelaufen, wir müssen einfach sehen, dass wir das hier rumreißen. Und dann müssen wir aber auch alle ins Boot holen. Und dann muss ich auch mal ein bisschen, da kann ich auch die Fans nicht die ganze Zeit angreifen, sondern muss die auch mal ein bisschen umgarnen. Und wie das der Lukas Radetzky nämlich komplett richtig gemacht hat. Der
genau,
gesagt hat,
eben.
Ihr Leute, wir brauchen euch alle. Kommt alle ins Stadion und dann gibt's wieder eine gute Stimmung und wenn wir hier das Ding wieder rocken und dann ist doch wieder alles, wir sind doch noch nicht am Boden zerstört. Wir sind doch nicht die Hoffenheimer,
ja, die eben, jetzt die wir 8 Punkte Rückstand haben.
Ja, genau, die hier mit 15 Punkten umkrebsen. Wir haben immerhin 6 mehr, wir haben 21 Punkte und diese Attitude heißt natürlich jetzt auch mal aufzugreifen, aber das müssen halt auch mal die Verantwortlichen dementsprechend kommunizieren und das ist für mich fast eher ein Kommunikationsproblem und da wird es auch mal Zeit, dass die mal wissen, was sie hier zu tun haben, dass es nicht nur ein Karnevalsverein ist, sondern eine Sau- und Bundesliga ist, der halt von Emotionalität lebt und da müssen sie jetzt ansetzen und das kannst du natürlich zum einen mit Fakten machen, aber auch du holst das Publikum ein, dann lädst du halt vielleicht mal jeden, da gibst du dem keine Schwenkefähnchen, das funktioniert in Frankfurt nicht so, das würde ich auch nicht unbedingt machen, aber dann sagst du hier Discount auf, was weiß ich, den alkoholfreien Äppler gibt es einen Euro günstiger, irgend sowas, aber irgendwie die Leute ins Boot holen, damit die Bock haben, damit die ins Stadion gehen, damit die auch sagen, ja, okay, wir probieren's. Du musst dir einfach was einfallen lassen, aber wozu haben sie den scheiß Marketingbudget, was sie sonst für jeden für Eintracht-Toaster ausgeben oder für wunderbare Ideen, wie sie am besten zu kleine Shirts an zu massige Leute verkaufen können, ja? Also, ja, es wird einfach mal Zeit, dass man sich dahingehend Gedanken macht, um was rumzureißen und dann denke ich, wenn du das schaffst, dass die Fans auch noch positiver gesotten, positives Gefühl haben, dass es auch auf die Mannschaft übergeht. Anders geht's nicht. Du musst eine Lösung dafür finden und wir präsentieren sie hier. Also was soll ich denn mehr? Und ich bekomme kein Geld dafür.
Ja, ich denke es auch. Das ist, was du eben gesagt hast, ist genau das Richtige. Du musst die Fans ein bisschen umgarnen, selbst wenn du die da auf die eigene Zunge beißen musst, weil du an anderer Stelle irgendwie sauer bist. Weil im Endeffekt geht es nicht anders, als dass man das zusammen macht. Und es geht aber mit Sicherheit nicht um irgendwelche halbseidenen Facebook-Einträge und Tweets so, wir müssen jetzt alle zusammenstehen, irgendwie 2 Stunden nach dem Spiel, wo du eher denkst, ja gut, wenn ich da jetzt antworten will, würde ich eher wütend antworten. Und es ist einfach, es ist, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Einfach zu sagen, ey, wir müssen einfach eine Stimmung schaffen, wo jeder, ähnlich, ich vergleiche es mit Bremen. Also Bremen hat manchmal, wenn es bei denen krass eng wird, haben die so, da wo wir vorletzter Spieltag in Bremen gespielt haben, wo es bei denen um alles ging, da war eine dermaßen laute Stimmung in dem Stadion. Das hat die Mannschaft mit Sicherheit auch getragen, dass sie uns gegen uns 1-1 dann gespielt haben und am Ende die Klasse gehalten haben. So. Und so eine Stimmung musst du erzeugen und nicht diejenigen, ja, ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal diesen Vergleich. Du kannst nicht, kannst kein Straftäter sein und der Einzige, der zu dir hält, ist deine Mutter und du, die fuckst du dann auch noch an. Also das ist einfach so. Das, du musst gucken, dass du einigermaßen hier das ruhig machst, weil ich, wie gesagt, ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesagt, aber ich finde, die Stimmung ist hier nicht krass aggressiv oder krass feindselig, sondern hier wird weder der Support eingestellt, noch fahren weniger Leute aus, wird's noch gut, jetzt hatten wir aber wir hatten jetzt teilweise echt Zuschauerzahlen, die ziemlich weit unten waren, wo ich mich auch selber gewundert habe. Aber ich erinnere mich auch an ein Gespräch, Marvin, was wir beide mal hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast geführt haben oder irgendwo, wo wir uns privat getroffen haben. Du merkst trotzdem an so bekannten Gesichtern in der Fanszene, die man so kennt, diese Frustration, dass man fast auf der Schwelle zur Egalität ist, dass man sagt, mir ist das fast alles egal. Die ist bei vielen schon viel, viel früher und die ist in der Schafsaison ist das schon losgegangen. Und dass sich das jetzt so äußert, kann meiner Meinung nach jemanden, der bei der Eintracht in Verantwortlichkeit ist, das kann ihn nicht wundern. Weil woraus soll man denn als Eintracht-Fan in den letzten Jahren seine Motivation gezogen haben? Also wo ist so, soll die denn sein? Es ist alles so, du hast ein bisschen Hoffnung, dann fährst du nach Freiburg, führst 1-0, kriegst auf den Sack. Du fährst jedes Jahr nach Mainz. Ich war in Mainz noch nie nach der 70. Minute im Stadion. Ich war immer auf dem Weg zur S-Bahn. Warum? Weil wir immer dann Tor kassiert haben. Will man mir jetzt vorwerfen und ich fahre trotzdem noch dahin. Ich stehe in Köln und deswegen, ich greife jetzt vorweg, deswegen habe ich mich selber als Dummschwätzer nominiert, weil ich letzte Woche im Podcast noch sage, ach, auf wie fahren, nein, vielleicht geht da was, wir spielen 1-1. Obwohl ich genau weiß, die Eintracht hat, ich war da halt so oft in Köln und da ist nie was Gutes passiert. Und die wollen mir jetzt vorwerfen, dass ein bisschen Frustration eintritt. Das kann es nicht sein. Weil der Marvin hat es vorhin gesagt, man darf es nicht vergessen, man zahlt da auch Geld dafür. Man investiert ja auch Emotionen und alles Mögliche und man hat ja auch Bock auf diesen Verein. Und wenn man aber dann das Gefühl hat, der Verein macht so viel Scheiße, aber man am Ende ist man selber der Schuldige am besten noch, also dann hört es für mich komplett auf. Und wir haben eine echte Situation, wenn die Eintracht-Verantwortlichen das nicht entschärfen, dann wird es mit Sicherheit an gewissen Stellen eskalieren, weil das ist ein sehr, sehr brüchiger Frieden, der dann ist, wenn Fans und gerade ein paar Hardcore-Fans das Gefühl haben, diese Mannschaft tut nicht alles und probiert es wenigstens nach ihren beschränkten Möglichkeiten, dann kippt die Stimmung und dann können die sich von mir aus beschweren. Aber nicht jetzt schon, bevor es überhaupt passiert. Also, es tut mir leid.
Das ist genau das der Punkt. Also gerade, wir hatten es ja schon öfter mal besprochen mit den vielen altgedienten Fans, die jetzt irgendwie denen es immer mehr am Bobo vorbeigeht, was die Eintracht genau, macht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Eintracht es verpasst hat, in den letzten Jahren einfach Illusionen zu verkaufen oder das Gefühl, es könnte was auch Positives Identität, passieren. Ja. Das ist ja im Endeffekt, ist das, was ich gerade hier erzähle, ist eigentlich fast nur kapitalistisches Marketing. Ja, also das wird auch, Žižek wird jetzt auch sagen, im Endeffekt eine Marke verkaufen. Das darum geht's bei der Eintracht, darum geht's beim Fußball ja auch. Und du musst wenigstens die Illusion verkaufen, es könnte was Positives passieren bei der Eintracht. Und das hat die Eintracht in den letzten Jahren sogar verpasst. Deswegen sind immer mehr Leute ausgestiegen, haben den Weg rausgenommen vom Fußballstadion wahrscheinlich hin auf die Couch. Das ist ein gefährlicher Trend. Das muss ich umkehren. Aber das muss ich auch genau jetzt in dieser Sekunde machen. Das muss ich auch morgen früh machen. Das gehört zum Fußballgeschäft dazu. Nur so bindest du deine Leute an diesen Verein, wenn du es schon nicht mit Ergebnissen schaffen kannst. Die Bayern können sich alles auf dieser Welt erlauben und selbst die haben schon Schwierigkeiten. Aber die gewinnen halt immer. Und dann wird es immer die Fans geben, die sagen, mir ist es im Endeffekt wichtig, dass mein Verein halt gewinnt und dann gehen die halt zu Bayern. Wobei es natürlich auch viele Fans gibt, die sich auch jetzt über Dinge echauffieren. Wie gesagt, wir sehen ja diese reflektierte Situation, wie es bei den Bayern herrscht. Das ist ein wunderbar interessanter Bereich, ja. Aber es wird halt immer D&D-Fans geben, aber du hast halt keine Erfolgsfans bei der Eintracht. Das heißt, du musst die an ein Gefühl binden. Und das ist das Einzige.
Ja, das ist aber, das ist doch genau das. Aber was für ein Gefühl? Das einzige Gefühl, was ich momentan mit der Eintracht habe, ist einfach nur, und das ist jetzt mein letzter Satz dazu, das einzige Gefühl, was ich bei Eintracht momentan habe, ist Chaos einfach. Punkt.
Ja. Schon kein guter Start.
Mir ist das ein bisschen zu schwarzmalerig. Ihr werdet die Klasse halten und dann wartet mal ab, was im Sommer passiert. Und dann, also am Ende der Hinrunde gab es ja noch eine andere Stimmung, auch im Podcast bei euch, dass ihr gesagt habt, ah komm, wir kriegen die Kurve und so weiter. Jetzt sind halt, ist der Anfang in die Rückrunde verkackt. Aber ich meine, ich kann euch schon verstehen und ich bin ja der Letzte, der mit seinem Verein irgendwie anders umgeht, sondern ich bin ja auch der sagt, oh mein Gott, es sind nur 9 Punkte zum Relegationsplatz. Aber ihr werdet die Klasse halten und dann ist die Eintracht halt immer noch eine starke Identifikationsmacht in der Stadt. Also vielleicht ist das ein bisschen zu schwarzmalerisch.
Also wenn ich den Eindruck hier vermittelt habe, dass ich das alles total negativ sehe, dann tut es mir leid. Das war nämlich gar nicht meine Intention. Ich habe eigentlich oft genug jetzt hier gesagt, dass es immer noch Möglichkeiten gibt. Die Rückrunde war nicht komplett verschenkt. Das letzte Spiel war halt scheiße. Also wir müssen halt nur sehen, dass wir die Richtung, ich habe ja jetzt versucht, Ansätze zu liefern, wie es wieder positiv laufen kann. Es liegt auch an jedem, das jetzt in die richtige Richtung halt zu schieben. Ja? Also ich gehe auch weiter davon aus, dass wir alle Möglichkeiten haben, die Klasse zu halten. Ich warne nur davor, dass wir die Fälle langsam wegschwimmen lassen. Du siehst an Stuttgart, wie schnell das geht. Wenn du 5 Spiele gewinnst, bist du ganz schnell oben. Ja. Und ich will jetzt nicht zwingen, ich halte es nicht für realistisch, dass wir jetzt 5 Spiele gewinnen, aber wir haben auch gegen HSV wieder die Chancen, direkten Konkurrenten, auch wenn es tabellarisch momentan noch ein bisschen anders aussieht.
Und der HSV ist ja nun wirklich kein Stück besser als die Eintracht, jetzt mal ehrlich. Ne? Also.
Genau, und das muss man auch so sehen. Aber ich sag halt nur, und da geht's auch jetzt an den Verein und da geht's auch an die Verantwortlichen, auch mal selbst positiver an die Sache zu gehen. Denn die sind hauptsächlich dafür verantwortlich und nicht immer negativ und nicht immer irgendwelche Ausreden suchen. Also ganz ehrlich, wenn ich heute die Klausur beschissen geschrieben habe, kann ich nicht sagen, das Wetter war schlecht, oder kann ich auch nicht sagen, ja, hier die Frage haben sie aber blöd gestellt, das sind alles Ausreden. Dann war ich einfach zu dumm. Dann war ich doch einfach zu dumm.
Die Fragen haben nicht gefallen.
Ich hatte noch die Wahl zwischen, ich musste 6 Fragen beantworten und hat 8 zur Verfügung. Ah ja, wenn ich die halt nicht richtig beantwortet habe, dann bin ich vielleicht ein bisschen zu blöd gewesen. Ja? Dann habe ich nicht gut genug gelernt. Aber dann kannst du
nicht nach Hause kommen und deine Freundin verprügeln.
Nein, ich kann sie wieder eher nicht verprügeln. Die wird auch eher mich verprügeln, zu Recht übrigens. Ja, das war wieder unfreundlich. Ja, und da kann ich auch nicht sagen, ich habe heute kein Mondwasser getrunken und es hatte, oder die Sterne standen schlecht. Also irgendwas ist halt immer.
Jetzt wurde ja schon diese Woche der freie Montag wurde ja schon gecancelt bei euch.
Der wurde gar nicht gestrichen, nur weil wir Freitag spielen. Das hat einen
logistischen. Genau, jetzt lasst uns doch mal über Hamburg reden. Da trinkt man kein Mondwasser, da trinkt man Alsterwasser. Aber die kommen ja zu uns, das heißt, die müssen Äppler trinken. Und was glaubt ihr denn, wie wir so aufstellungsmäßig dann da unterwegs sind?
Keine Ahnung. Ich habe aufgehört, mich in Armin's Fees Gedanken einzuschleusen, weil die mich nur komplett wahnsinnig gemacht haben. Deswegen lasse ich mich komplett.
Naja, außer Rotweinkorken siehst du da ja auch sowieso nichts. Aber
also was Kacke ist, dass Oczipka weg ist. Weil der hat, glaube ich, die 5. oder 10. Also hat auf jeden Fall die 5. gelbe Karte gesehen.
Das hat sich aber letzte Woche noch anders, das hat sich schon mal anders angehört letzte Woche.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Hallo, aber
du musst halt auch gucken, was du für eine Alternative hast. Also die Alternative heißt halt Jagba.
Gegen Köln hat er für meinen dafür halt ein ordentliches Spiel gemacht, ne? Und wenn jetzt nur die letzte.
Ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, ist es mir wurscht. Oczipka, Jagba, was weiß ich. Also es ist mittlerweile so viel rumgemacht worden. Ich bin eigentlich das Einzige, worauf ich achten werde, ob Seferovic von Anfang an spielt. Und ich habe irgendwie Bock, Ben Hatira von Anfang an zu sehen, aber auch das hat überhaupt keine Begründung, sondern ich finde ihn einfach cool.
Also ich denke, was auf jeden Fall ratsam ist, auch in der aktuellen Lage, ist auch für Fee, jedem Spieler eine Chance zu geben. Denn das haben wir ja in den letzten Wochen schon mal gesagt, es bringt nichts, hier aufgrund irgendwelcher Eitelkeiten jetzt Spieler rauszulassen, wenn sie der Mannschaft helfen können. Und wenn Seferovic sich jetzt wieder erwartend komplett im Training anbietet, ganz ehrlich, schlechter als das, was in der zweiten Halbzeit in Köln passiert ist, ist er definitiv nicht. Und da muss er auch die Möglichkeit bekommen, hier einen Einsatz zu sehen. Es geht nicht anders und genau diese Offenheit muss Fay jetzt rüberbringen und muss das aufstellen, was aber auch mental am besten geeignet ist. Das heißt, wenn ich merke, dass ein Spieler komplett, wie der Axel es vorhin so gut gesagt hat, mit Hasebe, der komplett durchscheint, den kannst du, dem kann ich sagen, hier, bau mir mal den Weihnachtsbaum auf und der fängt wahrscheinlich an zu heulen, weil er irgendwelche Kindheitserinnerungen hat, wie das so schön geworden ist. Da, weil ich eine weiße Lichter hatte, er aber immer bunt, fängt er an zu heulen und springt hier aus dem vierten Stock. Das kann ich momentan, glaube ich, echt mit ihm nicht bringen. Also das heißt, ich muss mir Alternativen suchen. Alternativen, die eine gewisse Robustheit bringen. Ich würde zum Beispiel sagen, ich sehe mal, wie der Metallier wird. Der macht sich keine Gedanken. Der sieht eher so aus, als würde...
Marvin, dein Mikro will gerade nicht mehr. Aber den Vergleich mit dem Weihnachtsbaum konnte man auch mitkriegen. Und den fand ich äußerst charmant.
Und Medojevic fand ich auch, das war ein gutes Beispiel, dass Medojevic, ich führe jetzt Marvin seinen Gedanken aus. Marvin, wir sind ja Brüder im Geiste. Also Medojevic sieht man im Gesicht an,
dass er will.
Sich gar keine Gedanken machen kann, weil er es gar nicht so weit Horizont hat. Vielleicht sollte man echt solche Spieler einwechseln, die überhaupt gar nicht in der Lage sind, so weit zu denken, sondern einfach, keine Ahnung. Also man hat es ja bei Regesel hat man ja es gesehen. Dass, also wenn wir gegen Hamburg verlieren, dann haben wir eine andere Situation.
Okay, aber jetzt guckt euch doch mal an, wen der HSV hinten drin stehen hat. Ein Sakai, ein Kleber, ein Spahic und ein Ostrzelek als Viererkette. Da muss es doch möglich sein, wenn ihr jetzt den Fabian zum Beispiel ein bisschen auf den Spahic abrichtet, dass der nach 15 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. So, ne? Dann haben wir schon mal eine Dreierkette.
Oder Gacinovic. Wir haben auch noch Gacinovic, den will ich auch noch mal kurz einwerfen. Der ist auch noch da, hallo.
Ja, und also es darf auf jeden Fall nicht so monoton sein wie beim FC. Es muss halt auch mal was mit Pässen in die Spitze passieren. Das ist halt nach 20 Minuten komplett eingestellt worden und ich weiß überhaupt nicht warum. Ich meine, mir hat es nicht viel ausgemacht, aber
Bitte dann auch Pässe, nicht einfach nur hoch und richtig. Weit, ja, sondern gezielter Pass.
Ja, gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass die Innenverteidigung vom 1. FC Köln überragend war. Überragend.
Willst du es nicht schon mal einspielen?
Hatten wir schon vorher gesagt, für jedes Mal, wo du überragend sagst, musst du einen Fünfer in die Kasse werfen?
Ja, einverstanden.
Gut, überragend. Das sind dann jetzt 15.
Aber ja, ehrlich gesagt, ihr spielt zu Hause gegen HSV.
Und wir müssen es gewinnen.
Ihr müsst gewinnen. Ach, ich sehe gerade, Kleber ist gesperrt. Drimmitsch ist auch gesperrt. Das heißt, der HSV spielt mit.
Ja, aber ich sag dir, das Ende vom Lied wird sein: Rudnevs macht hier einen Doppelpack. Ne? Dann sind sie alle Lampen.
Weiß nicht.
Naja, also, wir werden sehen. Keine Ahnung, aber wir haben eben über Geld gesprochen, richtig? Weil da muss ich ganz kurz einwerfen. Ich habe dem Jay Pereira, Heckwolf, versprochen, dass ich nochmal erwähne, weil er hat sich nur aufgrund unserer doppelten Grüße bei der Patreon-Kampagne angemeldet. Und das werfe ich jetzt hier mal kurz ein, wenn wir hier schon über 5 Euro sprechen.
Hervorragend.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür.
Sei hiermit notiert.
Sei hiermit notiert. Und jeder, der irgendwie Bock hat, seinen Namen grenzerotisch genannt zu bekommen und dafür auch gerne spenden will, der ist herzlich willkommen. Schreiben.
Ja, so ganz grenzerotisch war das jetzt nicht, aber nun gut.
Das mache ich ja erst dann. Ich kann ja nicht das Produkt schon vorher rausgeben umsonst. Also, das kommt ja dann erst. Naja. Keine Ahnung. Ich glaube, man merkt, dass wir alle so ein bisschen konsterniert sind heute.
Ja, es fehlt so ein bisschen die positive Stimmung. Das stimmt schon, ja.
Toll. Bin ich einmal dabei.
Ja, vielleicht sollten wir noch irgendwie 5 Minuten über den Abend reden, weil da könnte ja dann wieder positive Stimmung aufkommen.
Ich glaube, die Leute wollen nicht hören, dass wir darüber reden, die Leute wollen Bilder sehen.
Nein.
Bilder und Videos.
Wollen die Leute nicht.
So viel also, kann ich verraten.
Also was okay. Das erste Highlight meines Abends war, als wir diesen riesen Deckel, wo 8 Millionen Striche drauf waren, und wo jeder gedacht hat, ach du liebe Zeit, wir können jetzt gleich die, jetzt müssen wir gleich die Kreditkarten rausholen. Und die Bedienung sagt 120 Euro. Und ich gedacht, dann mach das Ganze gleich nochmal.
Ich fand, das war voll das Schnäppchen.
Das war wunderbar. Ich habe, der Dennis und ich haben gefühlt 900 Gin Tonic gesoffen und 800 von diesen Carbanos Schnaps oder wie hießen. Und dann plötzlich haben wir gedacht,
du hast, aber auch die 400 Kölsch gefühlt zum Anfang vergessen, die ihr da vertilgt habt.
Ja, eben. Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss jeder von uns auf jeden Fall ein Fuffi auspacken. Ja, und dann am Ende muss jeder nur 20 Euro auspacken, wo ich gedacht habe, okay, hier ziehe ich ein.
Ja, ich fand es aber ein bisschen frech, René, dass du dir so einen Kapelua-Kaffee geholt hast, ja. Den der
ja, für 800 Euro Kaffee.
Affenpopo geholt hast und dann in die, den Preis in die Höhe getrieben hast.
Alter, wenn wir nochmal. Ja, komm, hey, dafür habe ich einen 100er auf den Tisch gelegt, jetzt beschwer dich mal nicht, ja.
Der muss am meisten zahlen, weil er sich einen exorbitant teuren Kaffee gekauft hat.
Ja. Der war aber auch überragend, sag ich dir.
Ja. Ich habe dir jetzt fast ins Gesicht gekippt, ey, ohne Mist, ey, kauf dir so einen Kapelua-Kaffee.
Ja, gut, der Kaffee stimmt, daran erinnere ich mich jetzt.
Ja, ja, aber gut. Ja,
da
reden wir nochmal drüber.
Ja, da reden wir nochmal. Genau, der Ehestreit zwischen mir und Dennis muss auch noch. Der Dennis ist heute nicht da, weil der Dennis und ich einen kleinen
Streit haben. Die reden seit Samstag nicht mehr du miteinander. Die haben auch in getrennten Betten geschlafen, habe ich gehört.
Du hast doch vorhin geschrieben, Dennis oder ich, einer von uns beiden. Ja,
ja, weil der Dennis nicht, also der Dennis war nicht bereit, das privat zu klären. Also der musste mir, der hat mir im Venuskeller auf offener Szene eine Szene gemacht.
Was der dir eine Szene gemacht hat, meine
Güte. Und dann habe ich mir nur gedacht, habe ich gesagt, Dennis, lass uns das doch zu Hause klären. Dann sind wir ins Hotel gegangen und
nicht ins Hotel gekommen, dann ist der blöde Nippes vorbeigekommen und hat bezahlt. Ja, so sieht's, ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, so sieht's doch aus.
Ich weiß nur, dass ich mich am Dennis angenähert hat, weil ich habe ja erst auf dem Boden bei euch gelegen und dann ist der Dennis auf Toilette gegangen und dann habe ich mich auf Dennis seinen Platz gelegt, weil ich gedacht habe, jetzt kuschelt er sich wieder zu mir. Und
vom Hotel, da war ich nicht dabei.
Aber da war ich dann lag ich nur in der Ritze und plötzlich war es morgen.
Okay, die Leute wollen keine Fotos, die haben jetzt Bilder im Kopf, hervorragend.
Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen die Stimmung jetzt ein bisschen, also funktioniert.
Ach, hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir die Stimmung mit den Tipps wieder runterziehen und zu Hamburg jetzt ja auch quasi alles gesagt worden ist, lass uns doch über das Spiel Köln gegen Gladbach reden.
Oh je.
Ui.
Geprägt durch Stimmungsboykott.
Ach so, auch wieder.
Es gibt ja genau wie beim Hinsch. Ja, personalisiert. Genau wie beim Hinspiel gibt es von der aktiven Fanszene den Aufruf, nicht zum Spiel zu gehen. Es gibt eine Demo am Samstag in Gladbach. Von der Szene, die gegen die Repressalien demonstriert. Muss sich jeder selbst Gedanken drüber machen, ob er da Bock drauf hat, samstags morgens nach Gladbach zu fahren, da zu demonstrieren, samstags mittags wieder zurück nach Köln zu kommen, um dann da das Spiel zu gucken. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so 100% durchdacht ist, aber mein Gott, sollen sie machen. Die Gladbacher haben angekündigt, ebenfalls keinen Support zu leisten, genau wie es beim Hinspiel in Köln der Fall war. Es wird eine sehr, sehr traurige Veranstaltung. Und sportlich ist es so, dass der FC, dass der FC natürlich Underdog ist gegen Gladbach. Und leider Gottes ist es wie immer, dass ich halt vor einem Derby als gebranntes Kind so kaum Hoffnung habe, dass ich halt denke, jo, Gladbach hat das Hinspiel verloren, die müssen was gut machen, die haben jetzt total bescheuert gegen den HSV verloren, wo sie nach einer Viertelstunde auch aufgehört haben, irgendwie Fußball zu spielen. Die Stimmung in Gladbach von der sportlichen Perspektive ist auch nicht die beste aktuell, weil die Leute auch mittlerweile denken, warum können wir auf einmal beim HSV verlieren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann kommt der FC und dann wird jetzt da so ein bisschen drauf abgezielt. Ja, jetzt ist Derby und wir zeigen alles, wir wissen, wie wichtig es ist. Und ich habe leider Gottes kein wirklich gutes Gefühl für uns.
Aber irgendwie lustig, weil du hast uns auch, also weil wenn ich jetzt mal deine Rolle einnehmen kann, so als Außenstehender, habe ich das Gefühl, dass der FC Köln, ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, weil Spiele mit Beteiligung von Köln, die fallen noch unter die Kategorie interessant, was in dieser Bundesliga-Saison nicht viele Spiele sind. Ich habe das Gefühl, dass ihr auswärts schon stark seid. Ich habe das Spiel in Wolfsburg gesehen, da hat man auch immer gedacht, wenn jetzt so ein kleiner Punch wäre, dann könntet ihr auch in Wolfsburg was reißen. Auf Schalke habt ihr das dann auch durchgezogen. Und ich weiß nicht, Gladbach finde ich nicht so stabil. Also da ist irgendwie so ein bisschen diese Euphorie weg und die haben teilweise hinten, die sind hinten noch nicht eingespielt, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da irgendwie, wenn ihr klug seid, in Führung gehen könnt und dass es dann irgendwie eine Situation ist, wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass ihr einen Punkt holt. Also, aber wie gesagt, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Also ich glaube, man sieht seinen eigenen Verein sowieso, weil man eh immer Angst hat. Bisschen negativer, aber ich finde, ich glaube zum Beispiel, dass ich würde auf meinem Wettschein, glaube ich, X2 auf jeden Fall tippen.
Okay. Ja, ich sag ja auch nicht, dass der FC schlecht ist, um Gottes Willen. Und ich glaube auch, dass der FC auswärts einen stabilen Eindruck macht. Es ist halt einfach diese Grundangst, dass du denkst, so, ja, eigentlich können wir da nicht gewinnen. Vielleicht ist es übertrieben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, ich habe nicht das beste Gefühl. Aber das hatte ich gegen euch ja auch nicht. Mir war ja auch
ja, ich wollte es gerade sagen. Spiel, also du hast mir
gegen die Eintracht habe ich ja auch gedacht, dass Alex Meyer uns 4 Tore reinbolzt. Ich habe dem
der war ja auch nah dran.
Ein Bild aus dem Venuskeller geschickt.
Also Fakt ist, ihr seid 4 Punkte vom Europacup momentan entfernt.
Ey,
2 Ruhe. Punkte. Ja, nee.
Ruhe, das bitte.
Das muss auf den Tisch, wenn Mainz auf der 6 ist, kann das ruhig mal hier auf den Tisch. Ja. Ansonsten, Gladbach ist natürlich eine starke Mannschaft. Ich habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl, dass der eh schon wundersame Schubert langsam seine magischen Kräfte hier verloren hat. Und ich denke, es wird eine enge Partie. Also schaut einfach mal ganz ehrlich, ihr habt ja nach unten nichts zu verlieren. Dass ihr nochmal in irgendwelche Bedrängnisse kommt, ist absolut unrealistisch. Und ihr könnt doch jetzt eigentlich total locker die restliche Saison ausspielen. Was gibt's denn Besseres? Ne? Und ihr findet euch weiter als Mannschaft. Also ich sehe überhaupt nichts Negatives auf eurem Weg.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr.
Das ist doch die beste Situation. Auch, guck mal, ihr seid ja jetzt, weißt du, so als relative Bundesliga-Newbie jetzt wieder so eingefunden und so, ist das doch alles total geil. Funktioniert doch alles. Ja. Und deswegen könnt ihr befreit aufspielen, könnt sehen, dass eure Spiele weiterhin an Konsistenz zu gewinnen. Ich finde das eine super Sache und ich kann mir echt vorstellen, gegen Gladbach ist auf jeden Fall was drin. Das Einzige, was mich halt jetzt irgendwie als negativ stimmen würde, wäre halt die Sache, dass du halt Fanproblematiken dann hast, die das Spiel wahrscheinlich ein bisschen trüben werden.
Ja, leider.
Ist aber irgendwie so ein Trend gerade. Also ich habe das Gefühl, es sind überall. Also Magdeburg gab es jetzt auch irgendwas. Eintracht Darmstadt ist so dieses Gästeblock. Also die setzen genau das, was vor ein paar Jahren irgendwie befürchtet wurde, wo alle gesagt haben, es passiert nicht, wird genau jetzt gemacht. Die Gästekontingente werden immer mehr Telefon irgendwie
klingelt.
Telefon.
Ja. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Dafür habe ich jetzt keine Energie gerade.
Nö. Ich denke, das muss auch nicht sein. Also wie gesagt, mein Tipp ist, ach, weißt du was, ich bin mal für die Kölner. Machen wir mal 1-2, also 2-1 für Köln.
Die spielen in Gladbach, gell?
Jo.
Ich sag leider 2-1 für Gladbach. Ich weiß aber gar nicht, warum. Das habe ich nur vorhin ins Dokument geschrieben, dann bleibe ich auch dabei.
Bleib da mal so ganz, ganz neutral und sag Köln-Gladbach 2-2.
Hervorragend.
Ja, die anderen beiden Herren waren nicht so neutral. Nur mal hier zur Petzen.
Hab ich gehört? Sag nochmal.
Marvin sagt, Köln gewinnt 2-1. Mhm. Basti sagt, Köln kriegt 2-1 auf den Sack.
Ja.
Und der Axel sagt?
4-0 für Gladbach.
Autsch.
Jetzt weiß ich ja, warum ich 2-1 getippt habe, weil ich diesen Tipp, ich habe den Axels Tipp vorher im Dokument gesehen und habe gedacht, da muss ja irgendwas passiert sein, wenn er so 4-0 tippt. Da habe ich gesagt, gut, so schlecht sehe ich Köln nicht, ich tippe 2-1.
Ja, es ist halt.
Hab sie vertraut, Axel!
Ja, ja.
Na, dann ist er wieder im Keller, ich sage dir. So, dann lass uns auch hier Eintracht
nein,
Hamburg.
Nein, nein. So viel kann ich verraten.
Eintracht Hamburg auch noch tippen. Herr Marvin, Sie stehen oben in der Liste, fangen Sie an.
Ja, was habe ich denn im Ding getippt? Also ich würde sagen, eigentlich gibt es keinen Grund, optimistisch zu sein, aber genau deswegen bin ich's. Komm, 2-0 für die Eintracht. Weg das Ding. Und dann ist alles das, was wir jetzt hier so an Kriegskram irgendwie zeitweise verbreitet haben, alles irrelevant.
Passt die?
Ich sag 2-2.
Ich sag 1-0, Axel.
2-0 für euch.
Hervorragend.
So positiv.
Überragend.
20 Euro.
Könnte dann Freitagabend will ich das lesen. Auf Twitter. Eintracht Frankfurt, überragend.
25 Euro.
25 Euro. Und dann ich werde dann den aktuellen Spendenstand werde ich dann an dem Abend versorgen.
Live twittern, den aktuellen Spendenstand. Genau, wir können Gesundheit. Wir können Abstimmungsergebnisse verkünden. Ihr, die Hörer da draußen, ihr seid schuld. Ja? Wir sind es nicht. Genauso wie der Trainer und die Mannschaft nicht schuld sind, sondern die Fans seid auch ihr Hörer schuld, damit ihr es endlich mal wisst. Habt euch gewünscht, dass ihr doch bei dem Dummschwätzer der Woche auch abstimmen könnt. Das habe ich dann letzte Woche da mal reingebastelt mit folgendem Endergebnis. 44% finden den größten von den drei Dummschwätzern Fipsi Lahm für seinen hervorragenden Twitter-Account. Ja, als hätten wir es nicht vorhergesagt, so ist es dann nachher auch. Neue Woche, neues Glück, neue Kandidaten und einer der zwei Kandidaten, die hier stehen, ist sogar in dieser Runde anwesend und er darf jetzt mal selbst sich quasi nominieren. Herr Basti.
Ja, ich habe mich selber nominiert, habe ich ja vorhin schon vorweggenommen, weil ich letzte Woche tatsächlich so blauäugig war und mit positivem Gefühl für die Eintracht nach Köln gefahren bin und gedacht habe, die Eintracht könnte tatsächlich dort was holen, obwohl der letzte Sieg von einem Spiel datiert, wo Toni Yeboah den Siegtreffer gemacht hat. Deswegen nominiere ich mich selber, weil ich mich schon ein bisschen habe wieder aus der Realität abziehen lassen, wie das ja bei den Dummschwätzern auch passiert. Und dann nominiere ich noch Armin Fee für diese wundervolle Aussage, dass er sich, keine Ahnung, gefühlte 15 Jahre nach Einführung über die Headsets beschwert. Ansonsten kann ich euch leider keinen anbieten. Ich hoffe, ihr habt noch welche.
Ich hätte jetzt in der Tat keinen, aber vielleicht hat der Gast ja noch einen.
Nee, da setze ich mich nicht mehr in die Nässe. Kann sich ja vielleicht jeder denken, wen ich da nominieren würde, aber das mache ich jetzt nicht.
Sehr gut. Das, Günther Zapf ist also nominiert.
Nee, der Vollidiot.
Das war ein Scherz, Mann.
Der Vollidiot, der mir die Mail geschrieben hat. Ich habe verstanden. Hey. Aber sonst niemanden.
Genau, wer ansonsten Nominierungen für Dummschwätzer sehen möchte, der kann ja mal bei Axel auf dem Blog vorbeigucken. Ich glaube, da gibt es einen längeren Blogbeitrag zu Dummschwätzern. Genau, dann kommen wir von den Dummschwätzern zu den äußerst positiven Dingen. Ich möchte als Empfehlung anführen, die wunderbare Twitter-Konversation kann man sie ja nicht nennen, zwischen Chicharito und den 11 Freunden. Chicharito hat sich wunderbar beschwert bei einem Einwurf von Darmstadt am Wochenende, dass ja der Spieler zu weit im Feld stehen würde und der Kommentar von den 11 Freunden dazu war, wegen das sei nun wirklich Erbsenzählerei. Fand ich extremst lustig.
Sehr gut. Ja, was habe ich denn? Ich habe auch noch ein paar Empfehlungen, die alle Kölsch gefärbt sind. Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, ein alkoholfreies Kölsch zu probieren. Dann weiß man normales Bier wieder richtig zu schätzen. Weil normalerweise ärgert man, der Dennis und ich haben folgende Erfahrung gemacht. Normalerweise ärgert man sich ja, dass man im Auslandsblock dann ist und dann gibt es nur alkoholfreies Pilz. Jetzt haben wir aber Folgendes gemacht. Wir haben uns als erstes ein alkoholfreies Kölsch gekauft. Und dann könnt ihr euch jetzt ausmalen, wie sehr wir uns dann über ein alkoholfreies Pilz danach gefreut haben. Also haben wir dann quasi uns das alkoholfreie Pilz schön gesoffen in dem Sinne. So, meine Empfehlung, dann empfehle ich
noch... Am Samstag hast du noch gesagt, dass dir Kölsch schmeckt.
Ja, Kölsch, aber kein alkoholfreies Kölsch.
Also nachvollziehbar.
Ich weiß nicht, vielleicht war da auch was in den Bechern, aber jetzt ohne zu übertreiben, das hat nach Kotze gestunken und nach Kotze geschmeckt.
Okay.
Keine Ahnung, ist ja auch nicht so schlimm, wie ich habe ja auch dann irgendwann keins mehr geholt. Dann empfehle ich natürlich den schon oft genannten Venuszeller. Ich weiß gar nicht mal, wie man es ausspricht. Und ich empfehle auf jeden Fall mit dir dorthin zu gehen, weil es auf jeden Fall sehr, sehr lustig war. Und den Hotelborden vom Hotel Windsor empfehle ich, weil da kann man auf jeden Fall beim Dennis ins Bett hüpfen.
Alter, die waren echt freundlich, ne? Also ganz ehrlich, das Hotel
Ja,
Windsor
auf
ging
jeden
mir
Fall.
gut ab. Wir haben insgesamt, wir haben also 60 Euro bezahlt für die Nacht, was in Anbetracht der Tatsache, dass wir das relativ kurzfristig gebucht haben, auch wenn es schon länger feststand, haben wir es wieder natürlich relativ kurzfristig gemacht. Ein guter Preis, einigermaßen zentral. Und dann muss ich noch sagen, ich werde dafür nicht bezahlt, obwohl ich jetzt hier so positiv rede. Und das Beste war, dass der Basti natürlich ja irgendwie eine Schlafdecke wollte, ne? Der kleine Frechdachs wollte natürlich eine Schlafdecke haben. Und da bin ich halt zum Hotelmenschen gegangen und da habe ich gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch eine zusätzliche Decke? Und der hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat mir eine Decke gegeben, damit der Basti nicht komplett unverhüllt neben uns nächtigen musste. Also insofern.
Was wahrscheinlich auch besser war.
Ja, es
Naja, aber so oder so, es gibt einige, die es anders sehen würden.
Ja, genau. Aber das müssen Dennis und Basti untereinander erklären. Da habe ich
Das will ich machen. Also, sag ich mal wirklich gespannt, das klärt der Dennis nicht zu Hause. Wenn er denn endlich mal nach Hause kommt, ist er schon den ganzen Tag unterwegs.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich noch eine ernsthafte Empfehlung, und zwar ich empfehle es jetzt erst, obwohl es schon länger draußen ist, weil ich es jetzt erst angefangen habe zu lesen und weil es so ein bisschen passt jetzt, wenn man so ein bisschen Hass hat. Die 11 Freunde haben vor ein paar Monaten, die bringen mal so Specials raus, und dieses Special geht um Erzrivalen, und da werden halt so kuriose Feindschaften beschrieben, Deutschland, Holland und auch in so einzelne Spieler gegeneinander. Und da sind schon einige coole, kuriose Stories dabei, wo ein Spieler dem anderen Spieler irgendwie die Frau ausspannt und dann auch noch die Kinder und dann auch noch, glaube ich, den Stammplatz auch noch gleichzeitig. Also so komplett geblastet, sage ich mal. Da sind schon einige kuriose Stories dabei, und ja, wer jetzt nicht Bock hat, sich mit dem Tagesgeschäft zu beschäftigen, weil es so ein bisschen grau ist, wie das Wetter draußen, dann kann er sich damit beschäftigen, würde ich sagen, wa?
Das klingt doch hervorragend. Ich musste gerade eben die URL des Hotel Windsor raussuchen für unsere Empfehlungsliste. Hervorragend. Ja, dann haben wir es doch quasi, oder?
Ja, auf jeden Fall. Keine
Hervorragend.
Empfehlung mehr. Vielleicht irgendwann. Doch, ich habe eine Empfehlung. Ha, jetzt kommt der kurzfristig hier noch ganz frech um die Ecke.
Der DAX, du.
Also, ja, genau. Und zwar durchaus, naja, fragwürdig, aber ich fand es toll. The Pervert's Guide to Ideology. Und zwar ist es ein Film von Slavoj Žižek. Und der erklärt, was es mit Ideologien auf sich hat, in einer sehr unterhaltsamen Weise. Und zwar nutzt er dafür Kinofilme, Hollywood-Filme. Finde ich sehr geil. Kann man sich mal angucken, selbst wenn man mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat.
Wo kann
Ganz
man?
schöner Entertainer.
Wo
Gibt
kann
es
man?
übrigens auch bei Vimeo kostenlos.
Bei Vimeo, okay. Super.
Ja.
Wenn der Herr Marvin mir den Link schickt, hau ich den in die Shownotes zur Folge 212. Findet ihr dann unter eintracht-podcast.de alle Links zur Sendung wie immer kompakt.
Die Überschrift ist überragend, oder?
Nein.
Das waren jetzt dann 30 €, aber ansonsten überlege ich mir noch was.
Ach Mann.
Irgendwas mit Tapeten, irgendwas mit Tapeten. Überragende Tapeten können wir es nennen.
Überragend schimmelige Tapeten zum Beispiel, genau.
Na
Genau.
gut.
Gut, dann vielen Dank an.
Verabschieden sich die schimmeligen Tapeten von euch.
Vielen Dank an all die Hörer, die uns in den letzten Tagen zusätzlich noch bei unserer Patreon-Kampagne unterstützt haben oder geflattert haben oder generell einfach Feedback da gelassen haben. Und wer von euch weiß denn, was morgen für ein besonderer Tag ist?
Mittwoch.
Ja, der Mittwoch an sich ist immer besonders,
Ist
weil
immer besonders.
nur noch zwei
Mittwoch.
Tage bis zum Wochenende. Nein. Morgen ist der 6. Geburtstag dieser kleinen illustren Runde, dieses wunderbaren Eintracht-Podcast. Und ihr, liebe Hörer, seid schuld, dass es uns so lange gibt, weil ihr hört euch den Mist, den wir hier verzapfen, jede Woche aufs Neue an. Dafür vielen, vielen Dank.
Ja, cool. Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich bin da nicht so lange dabei. Glückwunsch. Ich habe euch auch gerne gehört und bin quasi der Kevin Großkreuz der Podcast-Szene.
Also
ein
von mir
schöner Vergleich.
auch aufrichtige Glückwünsche. Ich höre euch jede Woche und finde das überragend, was ihr macht.
Ja, und auf
35 €.
Muss ich auch sagen, also wir haben in Köln auch viele Props gekriegt von allen möglichen.
Und wenn ihr jetzt endlich fertig seid mit dem Labern, mache ich mal einen Gin Tonic auf. Meine Fresse.
Da Marvin, es ist erst Dienstag, war dieses Wochenende nicht genug. Obwohl, wenn der Dennis jetzt nicht bald nach Hause kommt, mache ich auch mal eine Flasche Rotwein auf.
Ja, da zitiere ich Michael Jackson, don't stop till you get enough.
Und ja, bei mir so sieht's aus. Und wenn der Dennis nach Hause kommt, denkt er, ich liege schon im Bett, dabei sitze ich im verdunkelten Raum und sagt, na.
Oh Gott, also das sind jetzt Bilder im Kopf. Weißt du, wenn du den Tag auf das Alkohol trinke, dann weißt du ganz genau, warum. Ja. Oh
mein Gott. Ich hatte gerade eben noch so dieses Bild von Basti, wie er dann da in so einer Kochschürze an so einem bei Kerzenschein genau. schön gedeckten ja. Tisch mit einer Flasche Rotwein steht und die ganze Zeit denkt, warum kommt der Kerl nicht nach Hause?
Und das Essen wird kalt und dann habe ich das Essen weggeschmissen. Oder wie Spence bei King of Queens, dass er dann sagt, ja, wo ist denn die angebliche Pizza? Die habe ich in einem Anfall von Selbsthass komplett selber aufgegessen. Naja, der Dennis wird schon nach Hause kommen.
Genau, bevor das hier in einem Anflug von Selbsthass noch eskaliert, danke ich euch fürs Mitmachen. Vielen Dank, lieber Axel, zum einen, dass du heute hier warst, aber auch, dass du uns am Samstag vor allen Dingen die drei Chaoten da so wunderbar durch die Stadt geführt hast.
Es war mir eine sehr, sehr große Freude und ich hoffe, wir wiederholen das so oft wie möglich.
Genau, beim nächsten Mal. Wir
können auch mal in Frankfurt wiederholen.
Genau, nach einem überragenden Hinspiel im nächsten Jahr in Frankfurt, würde ich sagen.
Bayern wartet schon auf dich.
Wir suchen auch einen Klapperkeller aus. Irgendeinen Keller.
Ja, ich meine, es ging ja noch, ne? Also so schlimm.
Super, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher schlimmere Befürchtungen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das Einzige, was ich habe es nicht mal verloren, sondern einfach beim Quarkbällchen in der Tasche vergessen, war mein Schal. Also von daher, wir sind am nächsten Tag nach Hause gekommen, wir haben so uns Brötchen kaufen können. Dennis und ich haben sogar, glaube ich, noch Döner zusammen gegessen.
Ja, den habt ihr sehr
titelliziert. Du hast ja bestimmt sehr appetitlich gegessen.
Den habt ihr sehr ansprechend verdrückt. Also ich habe dann schon so ein paar Raubtiere gesehen, wie die Soße aus dem Mund hatten. Ja, das hätte auch ein Kölner Zoo sein können. Aber hey, ich meine, was geht.
Also ich glaube, man kann ungefähr ablesen, wie lustig es war. Und ich meine es jetzt ganz im Ernst, jetzt bei allen Scherzen. Ich fand es auch echt einen geilen Abend mit vielen Herzmenschen auf jeden Fall. Viele coole Menschen kennengelernt und viele, viele coole. Also wir haben echt viel gelacht, glaube ich. Also und selbst auf der Rückfahrt haben wir noch gelacht über diverse Sachen. Und ich kann mich nur bei allen bedanken, bei euch, von uns Frankfurtern und beim Lost in Nippes und beim Quarkbällchen und beim Buchsen und ach, alle möglichen, denen ich da irgendwie über den Weg gelaufen bin. Die Dame mit der Mütze, mit der ich einen kleinen Breakdance-Battle hatte, also von daher. Harmony is all over the place.
Läuft. Gut, jetzt pack mal eine.
Genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Fußballwochenende und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Mein Gott. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 Hey!